Hallo und herzlich willkommen zur Pilotfolge des neuen und bisher namenlosen Podcasts über Wismut Aue und Erzgebirge Aue. Hinter dem Projekt stecken Martin.
Hallo.
Tobias.
Hallo.
Und ich bin Thomas. Hi. Das Ganze ist für uns und sicher auch für euch jetzt mal erstmal eine Probe. Wir wollen versuchen, mal das Medium Podcast auszuprobieren, ob es für uns Aue-Fans auch funktioniert, hierüber in Austausch zu kommen, gewisse Dinge unseres Lieblingsvereins zu diskutieren. Und wir sind da selbst auch schon ganz gespannt, wie das so funktioniert und sind da natürlich auch ganz gespannt, welches Feedback ihr uns jetzt gerade hauptsächlich über diese Pilotfolge gebt. Eins vorweg, bevor wir uns dann näher vorstellen. Ihr kennt sicherlich den Steigerfunk von Sören Schneider, ist ja jetzt auch so der erste Podcast, der vor wenigen Wochen aktiv geworden ist. Sören selbst ist ja sehr aktiv und ein bekannter Hund in Aue. Kommentiert zum Beispiel beim Blindenradio und hat auch noch eine ganze Menge an weiteren Aktionen im Verein und für den Verein gemacht. Und ich habe mich auch mal im Vorfeld mit ihm einfach abgestimmt und auch etwas diskutiert, ob wir vielleicht unsere Ideen zum Thema Podcast miteinander kombinieren wollen. Und merken jetzt aber, wir wollen das Ganze erstmal testen. Also auch gerade wir wollen versuchen, mal auszuprobieren, ob das Format Podcast überhaupt funktioniert. Erstmal vielleicht auch technisch oder auch zwischen uns dreien, ob wir das regelmäßig hinbekommen, einen Podcast über Aue aufzunehmen. Und mit Sören gemeinsam haben wir dann auch gemerkt, dass die Konzepte tatsächlich unterschiedlich sind und sich aber so inhaltlich ganz gut ergänzen und wir eigentlich keine Konkurrenz in dem Sinne zueinander sind. Deswegen ist alles gut und wir wollen, wie gesagt, erstmal testen und sehen, was die Zukunft bringt. Vielleicht gibt es auch in Zukunft mal eine Möglichkeit, gemeinsam was aufzunehmen. Und wir sind uns sicher, die Auer-Fanszene ist echt groß genug, dass sie auch zwei Podcasts nebeneinander verträgt, dadurch, dass sie auch unterschiedliche Inhalte sicherlich beinhalten wird. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal in die Folgen vom Steigerfunk reinzuhören. Das ist schon echt gut, was Sören da mal wieder auf die Beine gestellt hat. Aber jetzt zu uns. Vielleicht sollten wir mal ein paar Sätze am Anfang zu uns sagen. Jungs, wie das sonst normalerweise auch in Podcasts geschieht. Martin, wer bist du? Wo kommst du her? Und wie und wieso bist du zum Aue-Fan geworden?
Ja, ich bin Martin. Ich komme aus Potsdam. Also ich wohne in Potsdam. Komme aber ursprünglich aus NRW, Region Niederrhein. Und es ist so ein bisschen so, für mich geht so der Satz von Nick Hornby, man sucht sich den Verein nicht aus, sondern der Verein sucht dich aus. Also ich bin dann mehr oder weniger so mit dem Studium reingewachsen, dadurch, dass ich auch ein paar Kontakte hatte, die regelmäßig nach Aue gefahren sind. Und mir hat das Stadion sehr gut gefallen. Das Stadionerlebnis finde ich schon auch einzigartig, auch im Vergleich zu anderen Vereinen in Deutschland und vielleicht Vereine, wo man früher häufiger war. Aber mein erstes Aue-Erlebnis ist so 2008 gewesen, zweite Liga damals.
Und war das schon der beste Aue-Moment, wo du das erste Mal ins Erzgebirgsstadion gekommen bist? Oder was war dein bester Aue-Moment?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall ein sehr guter Aue-Moment war das erste Auswärtsspiel auf St. Pauli. Aber der allerbeste Aue-Moment ist natürlich die Relegation gegen Karlsruhe gewesen, wo Sören Bertram uns im Alleingang da zum Klassenhalt schießt und eigentlich sich unsterblich macht, den Aue natürlich auch mit seinem Abgang jetzt ein bisschen, hat man ihm dann das Denkmal da nicht gebaut, was er eigentlich verdient hätte. Wobei er natürlich auch heute noch sehr gut auf Aue zu sprechen ist, wie ich letztens in einem Podcast gehört habe, hat er Hege Leonhard sehr gelobt.
Ja, aber Denkmäler baut man ja auch erst, wenn man im Zweifel auch ablebt oder bei einem Fußballspieler vielleicht nach der Karriere. Also ist ja noch alles dran. Ja, spannend. Und St. Pauli-Spiele sind natürlich immer super. Ne? Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, der dritte im Bunde, Tobias. Wer bist du? Wo kommst du her? Wann und wie bist du Aue-Fan geworden?
Hi, also wie gesagt, ich bin Tobias. Ich bin 32 Jahre jung, wohne aktuell im Raum Dresden. Ich arbeite hier auch gerade in der Klinik und komme aber ursprünglich aus der Region Leipzig. Und ich bin schon früher als Schüler zu Aue immer gefahren, noch zu Zeiten von Gerd Schädlich, teilweise durch den tiefsten Auer Winter. Und das Studium hat mich dann erstmal in den Thüringer und finnischen Raum verschlagen und hat mich dann wieder zurück nach Dresden geführt. Und so richtig fest dazugekommen zu Aue bin ich in der letzten Abstiegssaison 2014-2015. Das war ein Fiebern, die ganze zweite Halbserie und das Diepitsch war ein einziges Fiebern, ein einziges Auf und Ab und hat da seinen traurigen Höhepunkt im Heidenheim-Spiel gefunden, wo wir abgestiegen sind. Und Ja, was ist mein bester Au-Moment? Da gibt's irgendwie ganz, ganz viele und da kann ich mich auch ganz schwer festlegen. Also einerseits der Aufstieg, die Saison drauf, also 2015, 2016, insbesondere das Spiel in Köln, der Klassenhalt unter Domenico Tedesco, insbesondere dort das Nürnberg-Spiel oder auch natürlich das Relegationsrückspiel gegen Karlsruhe. Das war ein großartiger Tag und ein Spiel, wo ich aber nicht persönlich im Stadion war, war auch das Aue-Frankfurt-Spiel und natürlich auch ganz viele Spiele auch gegen Dynamo Dresden. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Spiele, die ich mich bei Aue einfach gerne zurückerinnere. Und ich bin auch wirklich auch sehr gerne im Erzgebirge, weil ich einfach die Stimmung dort mag, weil ich die Menschen dort mag, weil es dort auch egal ist, woher du kommst oder wer du bist, sondern du bist dort einfach ein Teil von Wismut Aue oder von Erzgebirge Aue. Und dieses Underdog-Sein, das finde ich eigentlich richtig cool und richtig schön. Deswegen komme ich auch immer wieder gerne her.
Und das war ja auch so ein bisschen über den Podcast rüberbringen und ja, liebe Hörer, ihr habt es vielleicht schon gehört, jetzt Potsdam, Dresden, ich bin Thomas, geboren und aufgewachsen im Vogtland, dann umgezogen, 11 Jahre in Frankfurt gelebt, jetzt seit 6 Jahren sehr glücklich hier in Hamburg, Potsdam, Dresden, Hamburg. Es ist tatsächlich eine Zusammensetzung und ja, wir drei, so gut kennen wir uns tatsächlich auch nicht und haben uns ja über den Fußball kennengelernt und haben uns regelmäßig geschrieben in WhatsApp-Gruppen und dann auch ab und zu mal bei Auswärtsspielen, auch mal im Heimspiel getroffen. Aber ich glaube, wir drei, das ist so eine spannende Konstellation, können tatsächlich auch so mal den Blick von außen auf den Verein legen. Und das ist eigentlich auch so der Hauptpunkt, was wir im Podcast machen wollen. Einfach so mal etwas von außen, vielleicht auch gerade nicht aus dem Erzgebirge heraus, den Verein betrachten, vielleicht auch gewisse Dinge etwas zu erklären, weil ganz häufig auch in meinem Freundeskreis, Kollegenkreis wird man schon recht häufig auf Aue angesprochen, ganz, ganz oft positiv, was das für ein toller Verein ist, kleine Stadt, alles, was man ja auch mehrfach jetzt schon gehört hat und was irgendwie ja schon irgendwie etwas ausgelutscht ist, aber wie der kleine Verein Erzgebirge Aue sich in der zweiten Liga hält und die großen Vereine im Osten steigen alle ab, Grüße nach Dresden, und Aue schafft es halt irgendwie Jahr für Jahr dann, sich dann doch zu halten und wenn sie mal absteigen, dann steigen sie sofort wieder auf. Plus ja, die Fanszene, die glaube ich auch so ein eigenes Standing hatten, auch eine eigene Wahrnehmung hat, wenn man zu Auswärtsspielen kommt. Gerade hier, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich bin, weil ich hier in Hamburg lebe, halt ganz oft bei diesen norddeutschen Spielen dabei und St. Pauli ist halt jedes Jahr irgendwie so ein Highlight, weil sich da ja irgendwie auch schon da ein paar Freundschaften aufgebaut haben. Ich glaube, jeder von uns, Martin, Tobias, waren auch schon im Millanton-Podcast irgendwie eingeladen und haben da die Spielvorbetrachtung, Nachbetrachtung mit den Jungs da gemacht, das, ja, und das wollen wir so ein bisschen hier aufnehmen. Unser Konzept ist dann etwas anders, aber kommen wir gleich dann noch drauf zu sprechen. Ja, dann würde ich sagen, auch legen wir los und zeigen den oder werden den Hörerinnen und Hörern einfach mal unser Konzept nahe bringen. Wie ihr am Anfang schon gehört habt, wir haben bisher noch gar keinen Namen. Dann werden wir am Ende der Folge, der Pilotfolge, nochmal euch gern was mitgeben und nochmal auf unseren Namen zu sprechen kommen, den es so bisher noch nicht gibt. Aber vielleicht, Tobias, kannst du mal unseren Hörern aufzeigen, welches Konzept wir mit dem Podcast verfolgen oder vielleicht auch gerade mit der ersten Testfolge, mit der ersten Pilotfolge, die wir jetzt aufnehmen?
Genau, also zum Allgemeinkonzept kannst du dann gerne was sagen und ich würde heute jetzt etwas zur ersten Folge sagen wollen. Und zwar, wir wollen heute einen Rückblick wagen auf die abgelaufene Saison. Wir wollen die Spiele im Schnelldurchlauf Revue passieren lassen und gerade auf jene insbesondere eingehen, wo wir einfach selber dabei waren. Wir wollen aber auch so ein bisschen gucken, wie hat es vor dieser Saison ausgesehen, also vor der Saison 2019, 2020, wollen entsprechend neue Abgänge bewerten. Und wollen natürlich auch über den Weggang von André Meyer sprechen, sowie über die Arbeit unseres jetzigen Cheftrainers Dirk Schuster. Aber Thomas, was ist denn jetzt das Konzept unseres Podcasts? Was soll uns denn besonders machen?
Wir mit unseren gewissen Entfernungen, glaube ich, können gewisse Dinge schon etwas nüchterner einschätzen. Ich glaube, wir sind recht gut vernetzt, auch mit in Freundeskreise, Bekanntenkreise, die auch in anderen Fernsehen irgendwie aktiv sind, sind selbst, glaube ich, auch oft bei anderen Spielen von anderen Vereinen mit dabei. Nichtsdestotrotz hängt ja trotzdem bei uns dreien das Herz, das große Herz an Wismut Aue und wir sind immer mit dabei. Also ihr gerade hauptsächlich auch bei vielen Heimspielen und Auswärtsspielen. Ich, wie gesagt, durch Familie und Beruf dann eher nur bei den norddeutschen Spielen mit dabei oder wenn ich mal zu Hause im Vogtland bin, dann vielleicht auch mal ein Heimspiel. Aber wir wollen, weil ich es vorhin so gesagt hatte, auch für Außenstehende, die vielleicht weniger Kontakt mit dem Verein haben, das Ganze einordnen, das ist nicht mal so der Fokus. Also das wollen wir mitmachen und das ist auch uns wichtig. Aber wir wollen natürlich in erster Linie euch Aue-Fans ansprechen und einfach da ein Medium bieten, über eine gewisse kontinuierliche Sendung. Wir können uns vorstellen, so alle 2-3 Wochen eine Sendung aufzunehmen. Die wird sicherlich auch nicht so lang wie diese erste Pilotfolge. Habt ihr schon gehört, Tobias hat es gesagt, wir wollen uns in dieser Pilotfolge mal der kompletten letzten Saison widmen, versuchen das auch schon etwas zu straffen, aber das wird sicherlich eine etwas längere Folge. Zukünftig können wir uns gut vorstellen, über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, eine Stunde maximal, alle 3 Wochen ungefähr mal auf die letzten Spiele zurückzublicken, was ist passiert, was ist rund um den Verein geschehen, wo waren wir bei Spielen mit dabei und können vor Ort etwas berichten. Und entsprechend auch dann nochmal einen kleinen Ausblick auf die kommenden Spiele, die dann bei uns vor der Tür stehen, um da irgendwie nochmal ein Augenmerk drauf zu legen. Aber ich würde sagen, Jungs, lasst uns loslegen mit dem Saisonrückblick. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt. Wir haben ja schon jetzt gerade die Anfangsrede einige Minuten gebraucht. Hauptthema heute, Saisonrückblick 2019-2020, also ich glaube unverhohlen eine ganz besondere Saison, natürlich auch während Corona. Auf der anderen Seite auch für uns als Wismut-Fans eine ganz, ganz tolle und auch sehr zufriedenstellende Saison mit Platz 7. Das hätte man vor der Saison gar nicht gedacht. Ich habe mir nochmal die Daten rausgesucht, wie wir die Saison 2018 und 2019 beendet haben. Wer sich noch erinnert, unter Daniel Mayer haben wir dort mit Platz 14, sagen wir mal, einiges schlechter abgeschnitten als in dieser Saison. Kann mich aber auch noch erinnern, dass wir jetzt dennoch frühzeitig den Klassenerhalt damals gesichert haben. Also mussten nicht weder in die Relegation noch irgendwie am letzten Tag zittern. Das hat mit 40 Punkten dann schon ganz gut geklappt. Ich glaube, am vorletzten Spieltag waren wir dann auf jeden Fall gesichert. Abgestiegen ist mit Magdeburg. Ein großer ostdeutscher Traditionsverein, aber ansonsten noch Duisburg und Ingolstadt in der Relegation dann auch abgestiegen. Ich habe es mir noch aufgeschrieben, 32. Spieltag war irgendwie so sinnbildlich wie dieses Jahr. 32. Spieltag, drittletzter Spieltag, haben wir in Regensburg gespielt und da haben wir vorletzte Saison 3-1 gewonnen. Testroth hat dann eines seiner 15 Tore gemacht, der auch so gefühlt der Mann der Saison 2018 und 2019 war. Und wir, denke ich, als Aue-Fans dann auch zufrieden in die Sommerpause gegangen sind. Zufrieden, weil für uns Aue-Fans ja erstmal immer der Klassenerhalt das Wichtigste ist. Das haben wir in dieser Saison auch gut geschafft mit Platz 14 und sind dann in die Sommerpause gegangen, die ja immer gekennzeichnet ist von Abgängen und Zugängen. Diesmal sogar auch eine gewisse Ergänzung auf der Trainerbank. Mit dem Bruder von Daniel Mayer, André Mayer, haben wir ein Familienmitglied der Mayers mit in den Verein geholt, der, ich glaube, vorher in Luckenwalde. Das ist doch eigentlich dein Metier, Martin, oder? Wo war André Mayer vorher?
André Mayer war vorher bei Fürstenwalde.
Bei Fürstenwalde.
Das Fürstenwalde ist östlich von Berlin, Luckenwalde ist südlich von Berlin.
Siehst du? Es ist sogar ein Geografie-Podcast jetzt hier mit dabei. Ja, wir decken so viele Sachen ab. Das glaube ich so eine ganz, ganz spannende Geschichte, dass man hier den Bruder des Chefcoaches mit auf die Bank holt. Was dann danach in der Saison passiert, da werden wir kurz nochmal drauf eingehen. Aber Tobias, du hast dir die Zu- und Abgänge in der Sommerpause mal angeschaut.
Genau, also sicherlich der teuerste Zugang war ja Kampf von Dynamo Dresden. Das war Sören Gontermann, hatte ihn da ein bisschen mehr oder minder vom Hof gejagt. Er hatte dort bei den Fans nicht unbedingt ein sehr, sehr gutes Standing geworden. Wurde immer so auch als der zweite Pressesprecher so leicht verächtlich bezeichnet. Hat dann sich aber, glaube ich, ganz gut etabliert, auch in der Innenverteidigung. Auch geholt hatten wir den Nicolas Cesar, das ist ein deutscher Argentinier, der kam vom VfR Aalen, der, glaube ich, damals in der Regionalliga Südwest war, offensiver Mittelfeldspieler, der sich aber halt nicht durchsetzen konnte. Also der, glaube ich, so gut wie gar nicht gespielt hat. Auch geholt hatten wir den Erik Majetschak von RB Leipzig U19. Und er war aber halt die größte Zeit verletzt und auch schon bei seine Vorstellung hat man gesagt, das ist eher jemand für die Zukunft, weil er auch erst 19 Jahre alt ist. Ein ganz wichtiger Transfer, den aber praktisch der Präsident selber getätigt hat, das war Marko Mihajlović. Den haben sie sich von PAOK Saloniki geholt und ist für mich auch einer der entscheidenden Spieler der Saison. Ist ein unglaublich starker Zweikämpfer, hat da unglaublich viel Ordnung, unglaublich viel Ruhe reingebracht und ich denke, dass wir gerade dem Marko Mihajlović ganz viele Punkte zu verdanken haben. Und der kam auch, glaube ich, gar nicht erst am Anfang der Saison, sondern so ein kleines bisschen später. Dann hat man auch noch geholt den Hikmet Çiftçi, das ist ein Deutsch-Türke, den hat Meyer geholt von der Kaderspieler Köln. Kam von Köln 2 aus der Regionalliga West und ist dann am Ende halt auch nicht so durchsetzen können, hat den Verein dann ja auch wieder verlassen. Auch ein ganz wichtiger Transfer war der Däne Jakob Rasmussen, der kam vom AC Florenz, kam zur Halbserie und hat da auch seine Sache richtig gut gemacht in der Innenverteidigung. Es wäre schön, wenn wir den einfach auch ein Stück weit für eine neue Saison nochmal binden könnten. Also das ist wirklich ein Qualitätsspieler für Auer Verhältnisse gewesen. Die hat auch wirklich so diese Glamour, also den Glamour des internationalen Fußballs nach Aue gebracht hat. Auch mitgenommen hatten wir, glaube ich, den Christoph Daferner vom SC Freiburg. Der wurde gerne eingewechselt und ist ein Stürmer, 21 Jahre jung und hat es dann, glaube ich, etwas schon noch unter den Erwartungen geblieben. Nicht zu vergessen ist Nedžad Kuposević, der ist ein 18-jähriger Stürmer, hat einmal getroffen, wenn ich mich recht entsinne, ist eine Leihe von Roter Stern gewesen und ist dann aber auch wieder, aus der Auer Versenkung dann halt auch verschwunden. Nicht zu vergessen sind natürlich die Neuzugänge aus der Alkenduken, nämlich der Niklas Jeck und der Paul Horschig, jeweils aus der U19 und natürlich auch der Sascha Hertel, der natürlich wiedergekommen war vom SV Lotte, der aber direkt nach Zwickau weiter verborgt worden ist. Genau, Luke Hemmerich kam auch zurück, aber der ist halt auch direkt dann wieder verkauft worden nach Würzburg. Spannender sind ja eigentlich fast schon die Abgänge, würde ich sagen. Und zwar, da, wie gesagt, Hikmet Çiftçi, der hat uns wieder zur Halbserie verlassen. Robert Herrmann, das ist ein ganz, ganz spannender Mann, den haben sie zu den Würzburger Kickers ausgeliehen, hat dort eine bombenstarke Drittligasaison gespielt, glaube ich, mit 3 Toren und 7 Vorlagen. Und der wird auch wieder zurückkommen und wird sicherlich da auch seinen Platz als linker Außenbahnspieler finden. Genau, endgültig weggegangen ist der Luke Hemmerich und der Maximilian Schlosser, der zum VfB Auerbach gegangen ist. Genau, dasselbe gilt natürlich auch für Paul Horschig, der ist auch zum VfB Auerbach gegangen. Persönlich schade fand ich, dass uns Mario Kvesic verlassen hatte. Der ist zum Magdeburg gegangen in die dritte Liga, war dort aber viel verletzt und konnte die dort in ihn gesetzten Erwartungen eigentlich nie so wirklich ganz erfüllen. Genau, verlassen aber hat uns eben.
Richtig gemacht, oder?
Tobias. Wie meinst du das? Naja.
Sagen wir mal, natürlich schon eine persönliche Beziehung und hat auch schon gute Spiele in Auer gemacht. Ja. Tatsächlich jetzt für mich war es natürlich schon immer, er war ein Zweitligaspieler, aber er hat natürlich bei uns auch immer so zwischen Bank und erster Elf hin und her geschwankt. Und jetzt so rückblickend, man wünscht ihm natürlich nur das Beste, aber jetzt rückblickend kann man ja als Verein schon sagen, in dieser Saison hätte er uns wahrscheinlich sehr wenig geholfen. Und dann ja auch gut, dass er dann die Chance in Magdeburg bekommen, sich leider verletzt hat. Aber als Verein würde ich jetzt mal sagen, haben wir da schon alles richtig gemacht.
Das ist
und auch insgesamt würde ich ganz gerne nochmal so auf die Transferpolitik dann eingehen. Ich glaube, das war doch letzte Sommerpause, wo auch von Helge Leonhardt so etwas die Devise ausgegeben wurde. Wir versuchen taktisch jetzt so vorzugehen bei Spielerkäufen, dass wir weniger auf einen tatsächlichen Kauf gehen, sondern viele Spieler ausleihen. Und das war ja gekennzeichnet. Du hast ja jetzt einige Minuten 18-, 19-, 20-Jährige aufgezählt, die im Zweifel dann mal insgesamt 10 Minuten in der Saison gespielt haben. Ich muss sagen, vor der Saison hat mir das Konzept eigentlich ganz gut gefallen. Also so die Idee, Spieler auszuleihen, im besten Fall noch eine Kaufoption mit dabei zu haben. Natürlich hat man bei einer Vielzahl von Spielern dann auch die Gehälter zu zahlen. Aber mit 18-, 19-, 20-Jährigen, glaube ich, ist es noch überschaubar. Und finde ich immer noch eine gute Taktik, da zu sagen, okay, wenn von den 3, 4, 5 Nachwuchsspielern irgendwie 1, 2 einschlagen und man noch eine Kaufoption hat, ist das eigentlich ganz gut gelaufen. Ich glaube, dieses Jahr wird es anders, weil Corona einfach den ganzen Transfermarkt durcheinander wirbelt. Aber in der letzten Sommerpause fand ich das eigentlich einen ganz guten Zug von Helge.
Das stimmt. Letztlich gesehen, das ist mir auch in der Analyse nochmal aufgefallen, haben von den Neuzugängen, die gekommen sind, kaum welche eingeschlagen. Na, das, wir hatten den Sören Gonte, wir hatten den Jakob Rasmussen und hatten den Marko Mihajlovic, die wirklich ihre Sache sehr gut gemacht hatten, aber gerade solche Nechos Kupuzovic oder der Ferner, die sind einfach ein Stück weit auch unter den Erwartungen geblieben.
Na, aber, und aber das sind ja genau diese 18, 19, 20-Jährigen, ja, wo du genau sagst, wenn es klappt, dann klappt's und wenn nicht, dann nicht. Ich finde gerade so in der Defensive, jetzt mit Ausfall von Breitkreuz, war es schon wichtig, sich da in der Defensive zu verstärken. Und auch da muss man natürlich auch erstmal das Glück und Geschick haben, da geeignete Leute zu holen. Und ich glaube, das kann man mal wieder sagen, dass das hatte der Verein tatsächlich mit, ja, mit Mihajlovic, glaube ich, einen Top-Mann zu holen. Kommen wir vielleicht am Ende der Saison, wenn wir die Spiele uns nochmal angucken, drauf, warum er nicht gespielt hat oder einfach, dass er nicht mehr gespielt hat. Aber ich fand ihn überragend in der Hinserie. Und ich glaube, der wird auch seinen Weg machen, wenn er verletzungsfrei ist. In welcher europäischen Liga auch immer. Ist wahrscheinlich kein Topmann, aber trotzdem ist das, glaube ich, ein Defensivspezialist, den man sicher bei dem einen oder anderen europäischen Verein dann noch sehen wird. Und ich fand ihn gerade echt super. Und Gonta ist auch jemand, wo du eben sagst, das ist eben gerade kein 18-, 19-Jähriger und den kannst du gut holen, weil du dir einfach sicher bist, der bringt eine gewisse Konstanz hinein, der kennt die zweite Liga, der ist gewitzt und getrickst, der kann sich hineinstellen, kennt die Gegenspieler und das ist absolut kein Risiko gewesen, diesen Typen zu holen und natürlich ein bisschen Glück gehabt dann, dass er sich jetzt nicht irgendwie groß verletzt hat und natürlich hat er auch ein paar Schnitzer dann im Laufe der Saison drin gehabt, aber wir sind nun mal Wismut Aue, ja, und kein HSV, die um den Aufstieg mitspielen.
Ja, das stimmt. Also Sören Gonter hat wirklich sehr, sehr gute Spiele gemacht und ich glaube, der hat relativ viele Elfmeter auch verursacht. Ich glaube so 5. Also wenn ich jetzt mal ganz roundabout zähle, aber da war ja auch nur das Ende von einer Fehlerkette. Aber es gibt einen Abgang, um den ich persönlich sehr, sehr getrauert habe, und zwar, das ist Emanuel Lioa. Das ist der Saison davor wirklich bombenmäßig sich entwickelt hatte. Einfach, der einfach super schnell war, der super schnell über die Außenbahn kommen konnte, der super Stellungsspiel hatte, der auch ein bisschen Bums im Schuss hatte. Das ist schade. Aber ich weiß schon, was du meinst. Du holst natürlich, hoffst natürlich immer, dass du ein paar Emanuel Joas dabei hast. Aber die Trefferwahrscheinlichkeit ist halt auch nur gegeben, weil ich, wenn ich mal weiter aufzähle, wer auch dann auch den Verein verlassen hat, ist zum Beispiel der Ole Käuper, der mit ganz vielen Vorschusslorbeeren von Werder Bremen gekommen ist, der sich aber halt überhaupt nicht mit dem Verein so wirklich identifizieren konnte, anscheinend dann auch wieder sehr früh gegangen ist und dann, glaube ich, zu Jena gegangen ist und dort auch abgestiegen ist. Genau, und nicht zu vergessen...
Vor allen Dingen wurde er da suspendiert und durfte in der zweiten Mannschaft spielen und dann wurde von... vom neuen Trainer wieder ins Profiteam geholt. Also er hat in Jena auch keine große Rolle gespielt.
Das ist richtig. Also so ein bisschen, ich kenne jetzt den Ole Käuper nicht, aber das hört sich so von der Ferne eher so nach einem leichten Einstellungsproblem an. Nicht unterschlagen möchte ich übrigens bei den Abgängen noch den Jan Kral, der seine Sache in der Rückrunde in der Saison davor eigentlich ganz gut gemacht hatte. Auch immer wieder mit Schnitzern, aber hey, der war damals 1920. Wer macht mit 1920 keine Fehler?
Genau. Das stimmt. Genau. Ja, gut. Das heißt aber, also wenn ich mich jetzt nochmal zurückerinnere, ich war recht zufrieden mit dem Transfergeschehen. Ich war gefühlt oder ich hatte gehofft, dass die Mannschaft gut verstärkt wurde und habe mich dann tatsächlich schon wieder sehr auf die neue Saison gefreut. Wie ging es euch damals? Könnt ihr euch noch erinnern?
Ja, ich hätte mich auch sehr gefreut. Ich hatte sie ja auch gesehen. Ich hatte sie auch bei einem ganz kleinen Testspiel gesehen. Das war so ein ganz, ganz kleiner Waldplatz. Also das war so richtig Fußball von früher. Du hast irgendwie auf dem Moos gesessen und du hast dir mal die ganzen neuen Spiele angeguckt. Und hast sie gesehen und war es dann auch. Ich war eigentlich auch guter Dinge, aber ich bin natürlich immer, wenn bei Aue eine Saison startet, bin ich natürlich immer super nervös und super aufgeregt und guck immer, wie so der Start dann einfach auch ist.
War gegen Auerbach in Neustadt, oder? Wenn es nach Moosplatz klingt.
Nee, das war noch kleiner. Also es war das allererste Spiel. Ich gucke mal ganz kurz nebenbei. Also ich recherchiere noch mal ganz kurz nebenbei, wie es war. Aber es war eine ganz, ganz ganz, ganz kleiner Platz. Ach so, die Testspiele stehen gar nicht mit bei. Also, aber es war ein ganz, ganz kleiner Platz und das war, Aue hat doch immer diese schöne Eigenschaft, also in der Vor-Corona-Zeit immer so zu einem ganz kleinen Dorfverein zu fahren.
Ja,
Und dieser Verein hatte gewonnen und das war wirklich großartig. Und dann läuft er danach immer noch übers Spiel und redet nochmal mit den Spielern, soweit es eben möglich ist. Also, und da habe ich sie gesehen und habe gedacht.
Blau-Weiß-Albernau.
Albernau, genau, in Albernau ist sehr gut. Danke, Martin, genau. Albernau. Und das war lag wirklich mitten im Wald und und da habe ich die Mannschaft gesehen und habe ich gedacht, okay, das könnte was werden.
Wer Albernau schlägt, der schlägt auch den HSV.
Genau.
Und bei mir war es so, ich war in Cottbus in der Vorbereitung, habe mir das Spiel bei Energie Cottbus angesehen. Es waren so 1.500 Zuschauer. Schöner Sommerkick. Nachdem ich auch das letzte Spiel in Regensburg mir angeguckt hatte, wo dann der Klassenerhalt ja auch klar gemacht wurde und irgendwie so die Saison schön ausgeklungen ist. Also kann schon sagen.
Wie ging das Spiel gegen Cottbus aus?
In Cottbus hat Aue 3-2 gewonnen und es war ein munteres Spiel. Testro hat ein super, super Tor gemacht und ja, aber es war schon also ein bisschen auch sinnbildlich, wie die Saison dann zu erwarten war. Also viel Kampf, ja, aber munter.
Genau. Wir schießen, egal wie es ausgeht, wir schießen vorne ein Tor mehr als der Gegner bei uns. Genau. Ja, dann starten wir in der Saison. Also ich habe mal geguckt, Ende Juli ging es damals schon los, Juli 2019. Niemand hätte erwartet, wie die Saison endet und vor allen Dingen, wann sie endet. Ich glaube, 28. Juli sind wir zum ersten Spiel nach Fürth gefahren. Dann sag doch mal, wie das Spiel ausging. Nee, ich sag's dir. Aue hat natürlich gewonnen, das weiß ja jeder, weil es eines der zwei Auswärtssiege war. Aber ich glaube, du hast das Spiel vorbereitet. Wir haben so die Spiele etwas unter uns aufgeteilt.
Ja, erster Spieltag gegen Greuther Fürth auswärts 2-0 gewonnen. Dazu gibt es aber zu sagen, dass der Spielverlauf gar nicht so eindeutig war, wie das Ergebnis klingt. Greuther Fürth hatte auch seine Chancen, eigentlich am Anfang sogar die besseren Chancen. Und Aue geht dann in der 25. Minute durch Nazarov in Führung und hangelt sich dann so ein bisschen bis zur 90. Minute durch, wo Hochscheid dann mit einem Konter für die Entscheidung sorgt. In der Nachspielzeit hatte man sogar noch die Chance, das 3-0 zu machen. Und zum Spiel muss man dazu sagen, dass das Ergebnis schon verdient ist. Aber Aue natürlich auch sehr stark davon profitiert hat, dass Martin Bennel sehr stark war auf der Linie und er dann auch das 2-0 so ein bisschen festgehalten hat. Und am Ende ist es dann trotzdem ein verdienter Sieg, natürlich auch wieder in Fürth mit vielen Aue-Zuschauern. Über 1.500 Aue von den fast 10.000 Zuschauern aus Aue, also auch immer ein starker Support auf dem Rang. Das nächste Spiel war dann gegen Wien-Wiesbaden, da konnte man den Schwung auf jeden Fall mitnehmen. Da war ich auch vor Ort, das gab es eine sehr schöne Choreo am Anfang. Die Leute werden sich vielleicht erinnern, es war ein Schal vor der ganzen Westtribüne, der auch dann als Poster oder sowas verkauft wurde oder auch für Teil von so einer Kampagne war, von der Kumpelverein-Kampagne. Spielerisch auf jeden Fall kein Leckerbissen, sondern sehr kampfbetontes Spiel. Man hatte natürlich auch den Aufsteiger Wien Wiesbaden zu Gast, die sich auch sehr gut geschlagen haben, aber vielleicht sogar auch besser waren, aber Aue, da die Zweitliga-Erfahrung hat sich schon durchgesetzt. Also der Spielverlauf ist da auch ein bisschen tückisch gewesen. Also man hat 2-0 geführt nach 35 Minuten, kassiert dann kurz vor der Pause das 2-1 und das 3-1 fällt dann aber erst 8 Minuten vor Schluss. Und schließlich kommt dann Wien nochmal mit einem Konter ganz, ganz kurz vor Schluss nochmal dran. Entschuldigung, mit einem Anschlusstreffer nochmal ganz kurz vor Schluss dran.
Aber trotzdem auch schon wieder systematisch. Also einfach diese zwei Spiele, so wie du es gesagt hast, so haben es ja, glaube ich, viele von uns wahrgenommen. Hm. Du gewinnst schon etwas glücklich in Fürth, bist aber froh, dann auch am ersten Spieltag gerade mal mit einem Auswärtssieg dann gleich zu starten. Dann hast du einen Aufsteiger zu Hause, wo du auch auf dem Blatt Papier eher klar gewinnst, aber wenn du dabei warst oder das Spiel gesehen hast, dann eher doch auch jetzt nicht so überzeugend, aber im Endeffekt hast du nach zwei Spielen halt 6 Punkte und ich glaube, das macht viel auch mit den Spielern oder mit dem Verein insgesamt, auch mit den Fans, wenn du einfach mit so einem Flow mit 2 Siegen in so eine Saison gehst und jetzt ist es vielleicht Küchenpsychologie oder Tobias, du kannst vielleicht dann trotzdem sagen, aber insgesamt glaube ich schon, dass man es vielleicht anhand dieser zwei Spiele vielleicht schon festmachen kann, dass du, wenn du merkst am Anfang der Saison, das läuft irgendwie und selbst wenn du irgendwie spielerisch dann doch ein paar Defizite hast, du mit Einzelspielern von hinten Mendel bis nach vorn dann irgendwie Hochscheid, Destro, Krüger, Leute hast, die super drauf sind, glaube ich, kannst du auf dieser Welle dann einfach schon reiten und man sieht es ja so am Tabellenverlauf, das kann man jetzt schon mal vorwegnehmen. Jetzt keine,
da ist Aue Zweiter gewesen, genau.
Genau, ich glaube, das hat schon viel dann für die Mannschaft getan, dass man da ein Selbstbewusstsein schon bei diesen ersten Spielen aufbaut, um dann so durch die Saison durchzugehen. Und man kann das natürlich immer so erst nachträglich dann irgendwie so sehen, ob es wirklich so stimmt, sei mal dahingestellt. Aber irgendwie schon allein diese zwei ersten Spiele finde ich ganz symptomatisch für die restliche Saison, wo es zwar ein Auf und Ab war, aber man doch immer da war, wenn man irgendwie Punkte gebraucht hat und fast immer in der oberen Hälfte war.
Ich glaube, das Heimspiel ist ja fast exemplarisch für die ganze Saison. Also selbst wenn man schlechter ist spielerisch, man holt es einfach über den Kampf oder auch über den Willen, die Kaltschnäuzigkeit. Und dazu zu dem Heimspiel gibt es ja auch noch zu sagen, gegen wen, dass Daniel Mayer schon gar nicht mehr auf der Bank saß, sondern seinen Bruder da übernommen hatte und ja dann auch schon die Spekulationen begann, was da los ist. Ja, und das hat sich ja dann auch in der nächsten Woche im DFB-Pokal fortgesetzt. Da hat Aue 1-4 gewonnen bei Wacker Nordhausen. Und da war der Kommentar in der Sportschau dann dazu, Daniel Mayer zurück an der Seitenlinie. Mayer fehlte wegen eines tragischen Todesfalls in seiner Familie. Wie sich dann ja später auch herausstellte, ein anderer Kommentar dazu war dann, es gab Differenzen zwischen Präsidenten und Mayer. Wir brauchen jetzt an der Stelle auch nicht spekulieren, wo dann wirklich die Ursachen liegen. Aber wie auch immer, der Saisonstart war ja schon auch von der Trainerfrage sehr stark überlagert.
Genau.
Zum Spiel kann man sagen, auch eigentlich nicht untypisch, der Underdog geht in Führung. In der ersten Halbzeit ist er eigentlich auch besser. Kurz vor der Pause fällt dann der Ausgleich durch Baumgart, der auch einen sehr starken Saisonstart gemacht hat, der Tom Baumgart. Und in der zweiten Halbzeit dreht dann Aue einfach auf. Also Hochscheid und Testroth hervorragend im Spiel. Nordhausen hat auch noch das Problem, dass der Kapitän mit einer gelb-roten Karte vom Platz geflogen ist nach einem schon ziemlich harten Einstieg da im Mittelfeld. Und das ist dann aber auch die Keilschnäuzigkeit, die diese Saison dann halt da war, die in früheren Zeiten wäre man da wahrscheinlich ausgeschieden. Also wir haben ja erst viele Erstrundenspiele schon mitgemacht. Und da ist Aue ja auch oft gegen die unterklassigen Vereine rausgeflogen, Osnabrück oder Wien oder also eigentlich hat man in der ersten Runde ja selten geglänzt. Und Tobias und ich, wir waren auch da. Es war auch ein sehr schöner Samstag. Also 15:30 hat man ja auch selten, dass man mal 15:30 spielt und nicht schon um 1 am Samstag. Und ich habe auch noch eine Geburtstagsfeier gefeiert. Und es war schon ein sehr, sehr runder Auswärtstag und auch ein ziemlich starker Auftritt so von Aue, auch vom Spielerischen, aber auch von Fans. Also da waren bestimmt 1000 Aue im Gästeblock oder so. Also das war schon auch ein guter Auftritt.
An das Spiel kann ich mich erst erinnern, stimmt, weil wir deinen Geburtstag gefeiert hatten. Aber auch zum Beispiel, weil es unglaublich heiß an diesem Tag war und einigen war auch am Ende des Spiels irgendwie, einigen Fans, aber auch das ganze Bier und die ganze Sonne auf den Kopf irgendwie nicht so ganz bekommen. Es ist dann zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen den Aue-Fans gekommen, das kann ich mich noch ganz, ganz gut dran erinnern. Und als wir jetzt praktisch zurücklaufen wollten, konnten wir den Weg nicht mehr zurücklaufen, weil da Nordhausen gewaltbereite Fans gestanden sind. Und wir sind dann, glaube ich, über den Wald zurückgelaufen und haben dann irgendwie unseren Zug verpasst und sind dann einmal quer durch Nordhausen gelaufen, an dieser Schnapsfabrik unter anderem vorbei und haben dann, glaube ich, noch den letzten Zug dann nochmal zurückgenommen. Da kann ich mich noch gut erinnern.
Durch den Wald gejagt von Nordhäuser Hooligans.
Beziehungsweise die Nordhäuser Hooligans in Anführungszeichen wurden praktisch von der Polizei ferngehalten. Wir mussten dann durch den Wald gehen, wo eben gerade keine Polizei stand, um irgendwie zu diesem Bahnhof zu kommen.
Ja, aber unterm Strich gewonnen. Zwei Siege in der Liga und im Pokal weiter. Alles top. Und dann kann ich mich nur dran erinnern, kommt es jetzt nach dem Spiel, Martin, oder war es jetzt vor dem Spiel, diese Trainerdiskussion, die ja schon lief, du hast es ja angesprochen.
Sie kommt eigentlich mit dem Spiel. Daniel Mayer ist dann wieder zurück in Bielefeld, auf der Bank, saß er dann wieder auf der Bank. Und wir dachten, es geht auf eine Trennung hinaus. Also ich habe es auch damals dann so geschrieben, ich war auch vor Ort, irgendwie war die Stimmung ein bisschen komisch, weil eigentlich hat man an dem Tag die Chance, an die Tabellenführung zu springen und trotzdem alles ein bisschen merkwürdig, auch unter dem Eindruck, dass Daniel Mayer dann vielleicht gehen muss. Interessant noch, es war Bielefelds erster Sieg in der Saison, also die haben die ersten beiden Spiele nicht gewonnen, habe ich ein-, zweimal unentschieden gespielt und trotzdem vorm Spiel schon die Diskussion geführt, also ich jetzt, ob sie nicht vielleicht dieses Jahr aufsteigen, weil sie waren ja auch schon, hatten schon eine bockstarke Mannschaft und haben jetzt über mehrere Jahre die Mannschaft halt aufgebaut, wie sie sich zusammengestellt hat. Und im Spielverlauf sieht man ja auch Vogelsammer und Klos haben natürlich beide auch getroffen, ja, so ein bisschen das geniale Duo im Bielefelder Angriff. Ja, zum Spielverlauf gibt es eigentlich relativ wenig zu sagen. Also es gab am Anfang zwei Chancen von Aue, dann geht Arminia halt 2-0 in Führung. 60. Minute, kurz vor Schluss kommt Aue nochmal ran, durch da Ferner, viele Stunden vor Schluss. Und am Ende gibt es dann nochmal einen selten dämlichen Foul-Elfmeter, der dann den Zwei-Tore-Abstand auch wieder herstellt. Klos auf jeden Fall auch Spieler des Spiels. Und
wenn man so sagen will, den typischen oder den ja, würde ich ja fast sogar sagen, die beste Mannschaft der Saison, weil sie ja auch Erster geworden sind. So klar war es dann tatsächlich gegen uns auch nicht, gerade auswärts. Ne? Dann 76. Minute 2-1, kann ich mich auch noch erinnern. Da war dann schon natürlich das Spiel auch wieder offen und dann mit einem Foul-Elfmeter das dann doch kurz vor Schluss dann irgendwie zu entscheiden. So überzeugend war das dann von Bielefeld so nicht. Nichtsdestotrotz haben sich ja dann doch etwas die weiteren Saisonverläufe voneinander entfernt, aber auch da konnte man tatsächlich ja auch eher zufrieden als Aue-Fan rausgehen, zu sagen, also gut, irgendwann verlierst du mal das erste Spiel.
Und ich war sogar eher enttäuscht, muss ich zugeben. Also ich dachte schon so, jetzt muss eigentlich mal dieser Traumstart weitergehen und dann reitet man halt diese Welle. Und dann war ja auch schon absehbar, oh, nächste Woche spielst du noch gegen Stuttgart. Und ja, willst jetzt nicht wieder die nächste Delle haben nach den ersten drei Spielen. So. Und ja, dann... Ja, dann, also für mich war das fast zu wenig, dass du da nicht einen Punkt holst, auch wenn Bielefeld natürlich jetzt im Nachhinein, also aus der heutigen Perspektive, eine Bombensaison gespielt hat und ich damals auch schon zum Kollegen, der mit war, gesagt hat, ja, die können dieses Jahr aufsteigen, weil die zweite Liga ist halt einfach ausgeglichen und die da, also ja, Stuttgart und HSV sind halt Stuttgart und HSV und da ist ja klar, dass nicht beide das ziehen, ne? Also es war ja schon auch im Aufstiegsrennen eine ziemlich erwartbare Saison.
Also man sieht Martin schon, der Fußballexperte, und hat vorher gesehen, dass Bielefeld da aufsteigen wird.
Ja, und das nächste Spiel von Aue war dann ja auch gegen Stuttgart. Und das ist eigentlich 0-0, ja, hervorragendes Ergebnis. Rote Karte für Borna Sosa in der 67. Minute. Also könnte man jetzt argumentieren, ja, da hätte man vielleicht sogar nochmal in Überzahl mehr holen können. Aber natürlich, die Gäste hatten 74% Ballbesitz und Martin Mennel war der beste Spieler. Also das ist wirklich Auer Beton gewesen gegen VfB-Abwehr. Und ja, Mennel hat auch noch hervorragend gegen Clement zum Beispiel, Philipp Clement, der von Paderborn kam, geklärt. Und ja, an Chancen gab es jetzt auf Auer Seite nicht viel. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass da schon wieder der nächste Trainer an der Linie stand, nämlich Marc Hensel interimsweise. Und der Sohn hat dann kommentiert, Leonhard lässt erstmal den Trainer austauschen. Nach internen Differenzen mit Daniel Mayer steht eben Marc Hensel an der Linie. So viel zu dem Thema.
Das heißt, da war Schuster auch noch nicht da beim Stuttgart-Spiel, sondern kam dann erst zum nächsten Spiel, oder?
Richtig, Schuster wurde vor dem Spiel bei Holstein Kiel vorgestellt. Holstein Kiel, das Spiel endete 1-1. Dazu muss man zum Spielverlauf aber eigentlich sagen, da war das 1-1 ein bisschen zu wenig, weil Aue hat nach der Halbzeit die Führung erzielt. Nazarov hat dann noch einen Elfmeter verschossen in der 54. Minute. Dann kassierst du eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich und machst noch in der letzten Minute der Nachspielzeit noch ein Abseitstor und ja, wo dann der Videoassistent das abpfeift und sonst wäre es natürlich nochmal ein besserer Saisonstart oder noch ein besserer Einstand für die Schuster gewesen. Ja. Weil man aber auch sagen muss, dass Iloa in der 60. Minute den Innenpfosten trifft und Kiel auch, also auch einige Chancen hatte und das 1-1 dann wahrscheinlich unterm Strich schon in Ordnung geht.
Ja. Kann ich mich auch noch ganz gut erinnern, weil das mich schon doppelt genervt hat. A, weil man tatsächlich drauf und dran war, auch in Kiel zu gewinnen und dann sich wirklich echt obendran festzubeißen. Und zum anderen, dass ich bei dem Spiel leider nicht dabei war, obwohl es jetzt in Kiel war und ich ja aber leider so nicht hinfahren konnte, auch mit dem Hinblick, da kommen ja einige andere Spiele hier in Norddeutschland noch auf mich zu, was dann vielleicht in der Rückrunde dann so auch nicht mehr der Fall war. Jetzt rückblickend echt ärgerlich, dass ich da nicht mit dabei war. Ich glaube, Martin, du findest ja das Stadion nicht so dolle und aktuell wird es ja auch umgebaut. Ich kenne Kiel so ganz gut, also von der Stadt her, war da oft auch unterwegs und habe auch ein paar Freunde und auch schon im Stadion mit denen gewesen. Ich finde Kiel immer so ganz cool, so mit Ostsee-Atmosphäre und ja, so ein bisschen Touri-Atmosphäre, finde ich es immer irgendwie ganz, ganz nett, aber auch in meiner Sozialisation, wo ich ja nicht so viele Spiele tatsächlich besuchen kann. Tobias, warst du schon mal in Kiel?
Ja, ich war auch schon mal in Kiel und zwar in der Saison davor, als, glaube ich, Kakota Lua irgendwie binnen von 2 Minuten, dann ist also erst das 2:1 oder nee, genau, das 2:1, ja. Dann später das 2:2 mal. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil die Gästetribüne einfach so ganz furchtbar ist und du irgendwie komplett im Regen stehst und komplett im Wind stehst und auch kein Dach damals hattest. Und das war so eine, ich fand das immer super, super unangenehm in Kiel, obwohl Kiel an für sich eine schöne Stadt ist.
Es
regnet auch regelmäßig in Kiel, es stürmt regelmäßig in Kiel, ganz egal, ob du wie jetzt hier Anfang September, 1. September spielst oder im November oder im Frühjahr spielst, es ist einfach immer das gleiche Regenwetter und Wind und Sturm und ja, aber auf der einen Seite, wir wollen ja mitunter auch manch traditionellen Fußball zurückhaben und früher stand man dann eben gerade als Gästefan in dieser halbrunden Kurve im Regen und hat sich dann das Spiel angeguckt. So. Und, heute wurde das Stadion umgebaut, ich glaube auch komplett hier überdacht, was es ja heutzutage auch sein muss. Und ich war jetzt, bei dem 2:2, was du ansprachst, war ich auch da und jetzt letzte Saison, wo wir, glaube ich, 4:1, 5:1 verloren haben, war ich auch da. Da sind schon die Gästefans in die Gegengerade unter die Dachfläche gedrückt worden oder reingepresst worden. Jetzt hat man halt im Zweifel wieder so einen Betonbau wie alle anderen. Finde ich tatsächlich schon ein bisschen schade, aber mal gucken, wie es nächstes Jahr ist.
Wie ging es denn dann weiter in der Saison,
Martin? Machen wir weiter mit Aue gegen Osnabrück. Das war ein überragendes 1:0. Tom Baumgart schießt in der 40. Minute die Führung. Ja, Aue natürlich eine erste gute Halbzeit. Klare Feldvorteile. Hat dann aber das Problem, dass Rizzuto auch in der 75. Minute vom Platz fliegt mit Gelb-Rot. Und Osnabrück schafft es dann in der Folge nicht, aus der Dominanz und auch aus der Überzahl was zu machen. Und ja, am Ende steht dann, ja, ist ja schon fast ein klassischer Auer-Sieg mit einem 1:0.
Der Rizzuto, ich bezeichne den aber gerne als unseren italienischen Terrier. Irgendwie, es fallen mir, glaube ich, ganz wenig Spiele ein, wo Rizzuto keine gelbe Karte gesehen hat. Also der ist halt immer so ein kleiner Wadenbeißer, der ist immer so ein bisschen hinten dran noch mit. Und ich glaube, der ist die Saison 2 oder 3 Mal vom Platz geflogen. Ich weiß es gerade nicht ganz genau, aber ist schon mal deswegen. Aber trotzdem ist es ein wichtiger Spieler, weil es auch so ein richtiger Mentalitätsspieler irgendwie auch ist, der vielleicht ab und an mal so spielerische Defizite einfach auch durch Kampf und Leidenschaft immer ganz gut kompensieren kann.
Nächstes Spiel war dann HSV gegen Aue. 44.000 Zuschauer, also auch deutlich weniger Zuschauer als im Jahr davor, wo ja auch der Gästeblock, glaube ich, 8.000 Zuschauer hatte und HSV hatte vorher das Derby verloren gegen St. Pauli und das klingt natürlich in 4:0 auch überragender, als es dann wirklich war. Ich habe mir das Spiel nochmal in der Zusammenfassung angeguckt und der HSV hat wirklich seine ersten 3 bis 4 Chancen auch genutzt, also das Ergebnis ist deutlich klarer, als der HSV gespielt hat. Natürlich vom Ballbesitz HSV auch komplett überlegen. Aber ich weiß, dass das Spiel auch oft HSV-Seiten oft dazu benutzt wird, so eine Dominanzvorstellung zu diskutieren. Aber das war es dann im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Also sie waren weniger dominant, als das Ergebnis vermuten lässt. Oder auch weniger überzeugend, sagen wir mal so sagen. Weil viele HSV-Tore fielen einfach auch nach langen Bällen von Rick van Dongelen. Und eigentlich, ja, ist so die Frage, ob dann man mit dem Anspruch vom HSV auch so das Spiel aufziehen müsste. Ich weiß nicht, ob jemand von euch vor Ort war.
Ja, ich war natürlich dabei. Hamburger Spiele sind natürlich Pflicht. Ich war dabei, wie im Vorjahr auch schon. Genau, Martin, du warst nicht dabei, Tobias, du auch nicht, oder?
Ja, auch nicht, aber nee.
Genau, ja, immer natürlich ein Highlight, auch gerade, wenn man sich so vorstellt, dass ich jetzt schon seit ein paar Jahren hier in Hamburg bin und natürlich auch viele Kollegen, Kolleginnen habe, die HSV-Fans sind. Das heißt, schon irgendwie die Woche davor haut man sich dann die Sprüche um den Kopf und mit Aue zum großen HSV in den Volkspark zu fahren, die immer noch gedanklich eher Champions League spielen als zweite Liga spielen, immer super. Natürlich auch super, mit vielen Gästefans dann in diesem Gästeblock zu stehen. Im letzten Jahr, also vorletzte Saison, ja, ein super 1-1 geholt. Vielleicht spielerisch gar nicht mal so anders wie jetzt in dieser Saison. Aber da sieht man mal wieder, wie der Fußball läuft. Du musst mit etwas Glück hinten verteidigen und vielleicht mit Glück etwas vorn auch mal reinhauen. Dann holst du auch mal einen Punkt wie letztes Jahr, wo ich mich danach an nicht mehr viel erinnern kann. Dieses Jahr war es dann schon ein bisschen anders, weil, du hast gesagt, relativ schnell klar war, in welche Richtung es geht, und tatsächlich dieses Jahr der HSV einfach seine Chancen genutzt hat und wirklich Aue wenig Chancen dann hatte, aber im Endeffekt das ja eigentlich das Ergebnis war, was man im Zweifel erwartet, wenn man als Erzgebirge Aue zum HSV fährt. Gerade da auch, ich glaube, Aue, beziehungsweise der HSV in der Zeit auch ganz oben war in der Tabelle, der Platz 2. Stuttgart war noch einen Punkt weiter vorn, aber da war halt auch schon klar, okay, das kann man auch abhaken und kann trotzdem das Spiel genießen, was dann auch super war. Kann mich nur noch an eine Szene erinnern. Beim Rausgehen bin ich irgendwie von so einem Typen im Torsteiner T-Shirt angemacht worden, dass ich ihn irgendwie angerempelt hätte. Das kann ich mich irgendwie noch irgendwie etwas bildhaft erinnern. Aber danach ist man nach Hause gefahren und ja, war etwas gefrustet über die dann doch hohe Niederlage und hat sich den ein oder anderen Spruch dann im Büro anhören müssen. Aber das hat man dann halt eher mit einem Schulterzucken dann entgegengenommen.
Dafür ging es mit einem weiteren Ab auf jeden Fall weiter. Es stand nämlich das Sachsen-Derby an, schon eine Woche später am Sonntag. Dynamo Dresden geht früh in Führung mit durch Kone. Kone hat schon seinen 5. Treffer erzielt am 8. Spieltag und hätte auch fast noch ein zweites Tor erzielt. Also Dynamo zu der Zeit auf jeden Fall noch top in Form. Also gar nicht absehbar, dass sie irgendwie so tief in den Schlamassel reinrutschen. 100. Zweitligasieg von Aue und natürlich mit dem 4-1 ein prestigeträchtiger Sieg. Also zum Spielverlauf, Nazarov macht das 1-1 durch den Elfmeter. Kurz vor der Halbzeit gibt es von Nazarov das 2-1. In der Nachspielzeit von Testroth, auch ehemaliger Dynamo, durch den Kopfball das 3-1. Und Testroth hat dann auch den Deckel drauf gemacht mit dem 4-1 in der 70. Minute. Und ich glaube, das war spielerisch auf jeden Fall eines der besten Spiele von Aue in den letzten Jahren, aber auch von Dynamo. Also wir haben ja schon viele Derbys gesehen, die sehr kampfbetont waren, die eigentlich auch spielerisch schlecht waren. Und ja, also schon auch in der Klarheit trotzdem verwunderlich, weil Dynamo viel Ballbesitz hatte. Und natürlich, ich war auch im Stadion, die Stimmung, die war Weltklasse. Also ich glaube, diese Saison wie es in der Hinrunde kein stimmungsvolleres Spiel gegeben haben. Ich weiß nicht, ob es das stimmungsvollste Spiel der ganzen Saison ist. Ja, gibt ja noch die Überraschung in der Rückrunde. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall eines der besten Saisonspiele von Aue gewesen.
Da möchte ich aber schon noch ein Stück kurz einhaken, dass man praktisch Dresden halt auch ein berechtigtes Tor auch aberkannt hat. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Das bedeutet, ich glaube, das war durch Hartmann und das da war ja durch Video Assist Referee, ist das aberkannt worden. Keiner weiß so wirklich warum. Und das hätte dann auch nochmal eine andere Wendung nehmen können. Und für mich ist das, glaube ich, wenn ich mich nur mit Dresdner Kollegen unterhalte, auch so ein bisschen auch so der Wendepunkt für Dresden gewesen, weil es ab diesem Spiel kontinuierlich bergab gegangen ist.
Aber trotzdem auch wichtig für uns war nicht in der Vorsaison, dass Dynamo bei uns gerade in der Rückserie im Frühjahr sozusagen 2019 auch 4-1 bei uns gewonnen hatte.
Richtig, das war so ein Spiel unter der Woche. Genau.
Genau, deswegen, genau, ich glaube, so ein Montagabendspiel, ne? Deswegen fand ich es halt auch ganz wichtig, so irgendwie in der Höhe einfach nochmal so ein Zeichen zu setzen. Das war eine einmalige Sache und wir schießen euch hier aus dem Gebirge raus. Ja, vielleicht kurze Zusammenfassung. Wir sind in dem Moment, 8. Spieltag, Platz 4 und einen Punkt hinter Platz 3, den Bielefeld einnimmt. Also tatsächlich immer noch oben dran. Und kann mich noch an die Diskussion erinnern, Aufstieg, was macht es aus dem Verein, wenn tatsächlich Aue aufsteigen sollte diese Saison? Ich glaube, die Diskussion von uns hat jeder irgendwie geführt und keiner konnte sich es irgendwie tatsächlich nicht vorstellen, deswegen konnte man auch gut und gerne die Diskussion führen, weil man wusste irgendwie, das zieht man nicht durch.
Aber
wir sind am 9. Spieltag.
Es folgt ja der nächste Dämpfer. Mit einem 2:2 in Sandhausen, wo man früh in Führung geht durch ein Eigentor und Sandhausen gleicht dann in der 16. Minute aus, führt dann nach der 26. Minute und hat eigentlich zwischen der 30. und 60. Minute so viele Chancen, dass sie da aufs 3-1, 4-1 drängen müssen und Mennel hält dann manchmal schon über, also hält dann mehrmals überragend, reaktionsschnell und hält auch da im Spiel. Und am Ende kommst du durch einen bisschen schmeichelhaften Elfmeter dann von Testrot zum 2:2. Ich glaube, moralisch für Sandhausen auch erfolgreich, also auch ein guter Punkt, natürlich, weil sie vorher nicht so erfolgreich gespielt haben, aber eigentlich auch zu wenig. Also aus Sandhäuser Sicht und aus Auer Sicht ist man da mit einem Punkt auf jeden Fall sehr gut bedient.
Aber da sieht man mal wieder, also ich mache es dann immer echt immer fest an so einer Psyche, was eine Mannschaft so in den letzten Wochen erlebt hat. Dadurch, dass sie einfach auf dieser Erfolgswelle schwamm, ist es einfach so, dass man solche Punkte dann einfach holt. Also die holst du nur, wenn du einfach so eine Motivation aus den letzten Spielen hast, dass dir ganz egal ist, wie der Gegner dich anrennt und vielleicht auch überrennt. Wenn du weißt, du hast immer noch gute Spieler vorn, die mal ein Ding reinhauen und du hast mit Martin Mennel hinten im Torwart, der ja, das kann man ja auch schon vorwegnehmen, eine überragende Saison spielt und am Ende sprechen wir auch nochmal über den Spieler der Saison, wo man glaube ich auch an ihm nicht vorbeikommt, was Martin Mennel diese Saison wieder gehalten hat und wie viele Punkte er uns geholt hat und ich kann mich jetzt tatsächlich nicht an den echten Fehler, den er sonst ja ab und zu auch mal drin hatte, kann ich mich nicht erinnern, dass er diese Saison uns tatsächlich mal irgendwie Punkte gekostet hat. Das würde ich fast mal so mit als perfekte Saison für Martin Mennel irgendwie jetzt schon mal herausheben, weil er gerade hier in dem Moment, weil du es gesagt hattest, uns mal wieder mal mindestens einen Punkt gerettet hat.
Weiter ging es dann mit einem Heimspiel am Freitagabend. Gegen Nürnberg, langweilige erste Hälfte, ja. Aber natürlich eine zweite Hälfte, die, glaube ich, in die Geschichtsbücher eingehen wird. Ich kann mal kurz den Spielverlauf rekapitulieren. 51. Minute 0:1, Michael Frey heißt der, glaube ich. Mhm. 61. Minute Sörensen von Nürnberg hält auf der Linie mit der Hand, klärt er da und dadurch gibt es einen Foul-Elfmeter für Aue. Den macht Nazarov zum 1:1. 75. Minute Hochscheid zum 2:1. 78. Minute Greis zum 2:2. 86. Minute Mijovic zum 3:2. 90. plus 2 Geis zum 3:3. 90. plus 4 Krüger zum 4:3 per Kopfball. Ja, Tobias, wie war denn die 90. Minute für dich?
Oh, es war Herzalarm, weil irgendwie, weil glaube ich in der 96. Minute gab es dann nochmal Elfmeter, nochmal für Nürnberg. Also nachdem es da vorher schon Nürnberg gab, ich habe gedacht, Alter, was ist hier los? Irgendwie, ich breche ins Essen. Und das war wirklich so eine, war totales Entsetzen in diesem Stadion. Und dann läuft der Frei, glaube ich, an und Martin Mennel hält das Ding. Und ich weiß nicht, wer früher von euch den Fußballmanager gespielt hat in diesem Textmodus. Und da gab bei diesen Spielen, und da gab es immer so, wenn was ganz Außergewöhnliches passiert ist, wildfremde Menschen liegen sich in den Armen und so war das auch. Also als er das gehalten hat und dieses total krasse Spiel dann doch noch am Ende gewonnen wird, das war großartig. Ist für mich persönlich auch das Spiel der Saison gewesen. Also fast schon eines der krassesten Spiele, die ich mit Aue jemals erlebt habe. Dass man immer wieder zurückkommt, dass man immer wieder auch da, dass man auch nicht aufsteckt und dass das Martin Mendl auch, glaube ich, auch seinen ersten Elfmeter gehalten hat als Profi, meines Wissens zu dem Zeitpunkt, das war großartig. Das war ein absolut großartiges Spiel und du warst aber auch die nächsten Stunden komplett fertig. Also du warst komplett fertig, du warst komplett am Ende, aber auch total glückselig.
Elfmeter gehalten! Sein erster der Karriere! Unglaublich! Was für ein Spiel!
Auf jeden Fall Martin Mendl, Spieler des Spiels und ja, der Elfmeter war sogar in der 90. plus 10.
Ach, 90. plus 10, genau, weil da hatte sich, glaube ich, noch jemand verletzt, also es war unglaublich, es war ein unglaubliches Spiel und für mich persönlich einfach auch ein Jahrhundertspiel. Auch wenn es vielleicht übertrieben ist, aber für mich war es ein Jahrhundertspiel.
Jungs, soll ich jetzt euch was verraten? Ratet, ja, wer beim Stand von 2-2 ins Bett gegangen ist.
Du?
Also das war ein Freitagabendspiel und ja, ich lag dann im Bett, aber eher, weil ich meinen kleinen Sohn ins Bett bringen musste und das wirklich eher schon echt über der Zeit war und ich habe mit ihm dann die zweite Halbzeit irgendwie geguckt und er war echt dann schon so weit, dass er einfach ins Bett musste und dann habe ich gedacht, nach 2-2, es ist jetzt schon echt so viel passiert, da wird jetzt nichts mehr groß passieren und ich bin echt tatsächlich mit ihm kurz vor 8 dann oder kurz nach 8 mit ihm ins Bett gegangen, habe ihn noch vorgelesen, dann hat es noch ein Stück gedauert, dann ist er irgendwann eingeschlafen und ich merke nur, wie ich dieses lautlose Handy vibrieren höre, immer in meiner Hosentasche sozusagen und wusste, okay, irgendwas ist passiert, aber dann halt nicht in dem Moment drauf geguckt. Ich bin dann halt wieder aus dem Zimmer raus, als er eingeschlafen ist, was ja auch dann nur irgendwie 10 Minuten war. Also es ist ja nicht irgendwie, dass ich da eine Stunde dann drin war, sondern 10 Minuten später gucke aufs Handy und sehe Schlusspfiff 4-3 erstmal. Das ist so ein Wow-Effekt, um dann danach im Ticker nachzulesen, dass du sogar noch in der 90. plus 10 Elfmeter gegen dich bekommen hast, den Mendl noch hält. Ja, könnt ihr euch sicherlich vorstellen, in welchem Gefühlschaos ich da war. Aber
ja,
es sei mir eine Lehre, entweder vor Anpfiff wird er jetzt zukünftig ins Bett gebracht oder er guckt einfach mit bis zum bitteren Schluss.
Aber weiter ging es dann in Darmstadt mit einem 1-0 für Darmstadt 98 gegen Aue, wo Dumic in der 87. Minute nach einer Ecke, glaube ich, trifft. Und zu dem Spiel lässt sich eigentlich sagen, dass es ein klassisches 0-0-Spiel eigentlich ist und Darmstadt da auch relativ unverdient, ja, gewinnt. Wobei natürlich das auch irgendwie in die Geschichte so passt, dass man kurz vor Schluss in Darmstadt ein Tor kassiert, ist ja leider in der jüngeren Auer-Geschichte ein bekanntes Gefühl.
Das ist richtig. Das ist richtig. Also gerade Dresden, Aue und Darmstadt, gerade die Auswärtsspiele in Darmstadt, das ist geht für Aue eigentlich nie gut aus.
Es ging ja schon am Mittwoch weiter mit einem Spiel bei Fortuna Düsseldorf in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Dazu lässt sich sagen, dass der 14. Der 14. der ersten Liga Fortuna gegen den 4. der zweiten Liga spielte. Man rechnete sich also eigentlich was aus auch. Nur 20.000 Zuschauer waren da, also auf der Fortuna-Seite gab es keine besonders große Pokaleuphorie. Und vom Spielverlauf war es dann so, dass Aue in der 12. Minute 1-0 in Führung geht und in der 20. Minute sogar die Chance hat, das 2-0 zu machen und Testros Schuss auf der Linie halt geklärt werden muss. Kurz vor der Pause gibt es einen schmeichelhaften Elfmeter für Fortuna Düsseldorf, den Ruben Hennings dann verwandelt und schließlich in der 75. Minute das 2-1 durch Adams. Und dazu lässt sich sagen, dass weder Fortuna noch Aue besonders viel spielerischen Esprit hatten. Es gab ein geringes spielerisches Niveau und Friedhelm Funkel hatte seine halbe Mannschaft vorher ausgetauscht und mit einer halben B11 da angetreten. Ja, insgesamt stand also das erwartete oder nicht erwartete, sondern fast ja schon obligatorische Pokal aus dann zu Buche. Was,
ich weiß nicht, wie es euch geht, Jungs, aber das nervt mich halt immer. Jedes Jahr diese Pokalliturgie, ja, du hast ja gesagt, irgendwie, ich hätte mir schon was ausgerechnet, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die in der Bundesliga unten dran ist, man selbst irgendwie auf Platz 4 ist, ja auch über die Auswärtsspiele noch nicht so mies drauf war, wie man es dann über die restliche Zweitligasaison war, sondern mit einem Auswärtssieg und jetzt auch dann irgendwie nochmal vorher einen Punkt dann auswärts geholt, da war man jetzt nicht so auswärts schwach auf jeden Fall gefühlt. Und auch da wieder in dieser Saison, dass man einfach nicht die Chance nutzt, im Pokal einfach mal weiterzukommen. Also wie klasse wär's doch, wenn wir mal irgendwie über die dritte Pokalrunde mal über irgendwie hinauskommen würden. Wenn man mal irgendwie, keiner redet irgendwie von Berlin oder einem Pokalsieg, aber dass man irgendwie mal so Viertelfinale und vielleicht mal mit Glück dann irgendwie Wismut Aue in einem Pokal-Halbfinale vielleicht auch hat, wenn man Glück hat irgendwie zu Hause und man spielt um den Einzug ins Pokalfinale, das wären doch ganz egal, wie die Spiele ausgehen, das wären doch echt Highlights, wo man auch ein bisschen Geld einnehmen könnte, und mich nervt einfach, dass es irgendwie die Mannschaft dann Jahr für Jahr nicht hinbekommt, irgendwie mal über die ersten, zweiten Pokalrunden hinauszukommen. Das nervt mich kolossal, also nächstes Jahr habe ich dann tatsächlich wieder Hoffnung, dass wir es nächstes Jahr schaffen, weil es ja dennoch jede Saison irgendwie so ein paar Überraschungsmannschaften gibt, die es ja tatsächlich schaffen. Es ist ja nicht immer so, dass immer nur die Bundesligisten das unter sich ausmachen, sondern es gibt ja tatsächlich die zwei, dritt, jetzt Saarbrücken, Viertligisten, die es dann schaffen. Das Richtig. Müssen wir auch irgendwie mal hinbekommen.
Genau. Ich glaube einfach so ein bisschen, dass Aue, dem fehlt so ein bisschen so das Pokalgehen. Sag ich, ich glaube, es ist das Weiteste. Am weitesten sind wir mal gekommen gegen Heidenheim in der dritten Liga. Da waren wir in der dritten Runde, hatten wir vorher Fürth geschlagen, da war ich auch da. Dann war dieses legendäre Frankfurt-Spiel und sind dann gegen Heidenheim, unseren Angstgegner, praktisch auch wieder rausgeflogen. Aber zumindest nächste Saison sind wir wieder im Profitopf und da können wir uns vielleicht wieder einen schönen Amateur in der ersten Runde angeln.
Schauen wir mal. Wie geht's genau, in der Liga weiter?
Genau, jetzt geht's in der Liga weiter, genau.
Wo sind wir? 12. Spieltag, glaube ich, oder?
Genau, 12. Spieltag. Da sind wir nämlich Aue Heidenheim. Da haben wir sie nämlich schon wieder. Das gegen Heidenheim ist ja unser absoluter Angstgegner. Das heißt, wir haben 10 Spiele gegen sie gespielt und praktisch nur 1 gewonnen. Und das war Samstag, der 2.11. Und wir sind durch Riese in der 54. Minute in Führung gegangen. Und Heidenheim hat das gemacht, was sie eben mit Vorliebe gegen uns machen, spät gegen uns treffen, so wie auch in diesem Fall in der 88. Minute durch Schimmer. Und es war ein sehr von Taktik geprägtes Spiel, war überhaupt nichts fürs Auge, und letztlich gesehen ist es für Aue aber ein gutes Unentschieden gegen eine Mannschaft gewesen, die Werder Bremen an der Grenze zur zweiten Liga hatte. Also Heidenheim ist einfach ein Gegner, der liegt uns einfach so gut wie gar nicht. Und ich war auch da.
Der Spieltag war wirklich Heidenheim 2 Punkte noch hinter Aue. Also Aue 4. nach dem Spieltag und Heidenheim 6. mit 2 Punkten weniger als Aue.
Dann kam am 13. Spieltag Karlsruhe gegen Aue. Das ist ein Gegner, der Aue einfach super liegt. Also ich meine, unvergessen natürlich das Relegationsspiel in 2017, 2018. Es war, glaube ich, das einzige Montagsspiel, und das haben wir ausgetragen am 11.11. im Wildparkstadion. Und es begann auch ganz grandios für uns, dass wir durch Jan Hochscheid in der 7. Minute nach Vorlage von Krüger in Führung gegangen sind. Und leider sah halt Jan Hochscheid nicht ganz zu Unrecht kurz danach die rote Karte, weil er Tiede von hinten in die Hacken getreten ist. Und das sah am Anfang auch gar nicht so super schlimm aus. Dann wurde es aber nochmal angeguckt durch den Videoassistenten, und dann gab es auch leider vollkommen zu Recht rot. 1:1 ist am Ende ausgegangen, weil Anton Fink dann noch den Ausgleich geschossen hat. Die guten Hörer von uns werden sich sicherlich daran erinnern, der war auch lange Zeit in Chemnitz unterwegs. Und es war aber trotzdem, finde ich, ein total gewonnener Punkt, weil einfach wir total lang in Unterzahl gespielt haben, wir uns aber mit Leidenschaft einfach ein Unentschieden erkämpft haben. Und ich glaube, Karlsruhe hat am Ende dann so ca. 70% Ballbesitz, haben aber am Ende gar nichts draus gemacht. Und so bin ich dann relativ beruhigt zum 14. Spieltag gefahren. Das war nämlich Aue gegen St. Pauli. Ist nämlich praktisch unser Lieblingsgegner. Also wir haben 18 Spiele gegen sie und haben 10 gewonnen. und war auch vor 14.000 Zuschauern im Erzgebirgsstadion. Es war ein sehr stimmungsvolles Spiel. Wir haben am Ende 3-1 gewonnen. Getroffen haben Krüger, Nazarov und Testroh. Und zum 2-1 hatte aber der St. Paulianer Fährmann getroffen. Und das ist echt ein Riese von dem Herrn. Also ich habe noch selten so einen großen Menschen gesehen, der aber dafür unglaublich wendig ist und einen recht satten Schuss hat. Und es war, glaube ich, so, dass nach dem frühen 1-0 hatte Aue die Partie eigentlich ganz gut im Griff und Pauli hatte lange Zeit, wie so häufig gegen Aue, einfach nicht ins Spiel gefunden. Und nach dem 3-1 durch den Testro in der 62. Minute war aber die Souveränität wieder zurück. Es war ein schönes Spiel, es war ein ansehnliches Spiel, es war gut umkämpft, wobei Aue auch das notwendige Spielglück hatte und hier auch einen überragenden Marko Mihajlović auf seiner Seite hatte, der, glaube ich, 100% Zweikampfquote hatte, was Wahnsinn ist, weil da kam ja auch nicht irgendeine Wald- und Wiesentruppe, sondern da kam halt auch tatsächlich St. Pauli. Danach ist es...
Vielleicht kurz, Tobias, Fun Fact zu dem Spiel. Ich habe das Spiel in einer Fankneipe angeguckt mit anderen St. Pauli-Fans. Trotzdem ja gute Stimmung bei mir, weniger gute Stimmung bei St. Pauli. Aber das Spiel geguckt neben König Boris, seines Zeichens Sänger und Rapper bei Fettes Brot.
Mit dem ich okay.
Das Spiel geguckt. Und er war weniger amüsiert. Ich fand das Spiel gut. Aber wie du gesagt hast, es war ja vorhersehbar. Ne? Also, dass St. Pauli in Aue nichts holt, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, genau. Aber wisst ihr, was noch so sicher ist wie das Amen in der Kirche?
Dass wir in Bochum verlieren.
Genau. Ja. In Bochum verlieren wir immer. Also, es ist irgendwie, ist eine Mannschaft, die Aue irgendwie so gar nicht liegt. Und in Bochum sind das auch immer ganz, ganz gruselige Spiele, obwohl wir da meistens nicht die schlechtere Mannschaft sind. Also, wie auch hier, wir haben hier 2-0 verloren. Lucilla hat in der 61. Minute das 1-0 gemacht, in der 64. hat Mihajlović auch nur die rote Karte gesehen und zu allem Überschuss oder zu allem Unglück hat dann praktisch auch noch Samson in der 90. Minute ein Eigentor gemacht. Aber da muss man auch sagen, in dem Spiel war auch überhaupt nichts zu holen. Also Ballbesitz 65-35. Bochum hat 6 Chancen gehabt, Aue nur eine. Und Aue hat es äußerst defensiv probiert und hat auch lange gegengehalten. Aber Bochum hatte da auch, glaube ich, die erste entscheidende Lücke durch den ehemaligen Trainer Lucilla genutzt. Und Aue war einfach nicht in der Lage, hier Bochum ernsthaft in Gefahr zu bringen. Es war leider ein typisches Aue-Auswärtsspiel eben.
Ich fand es gar nicht so schlecht, wie echt? Die Zahlen waren. Ich war ja auch im Stadion und es war schon spannend. Also auch so, dass man gedacht hat, ja, wenn man hinten sicher steht, dann fährt man vielleicht irgendwann mal den Konter zum 1-0. Aber so gerade diese Kontertore auswärts haben uns schon gefehlt, dass man auch mal dann sich befreit und dann mal auch unverdient meinetwegen in Führung geht. Und klar, vom Ergebnis ist es total erwartbar und 2-0 geht auch völlig in Ordnung. Auch wenn der Spielverlauf natürlich wieder kurios ist, dass du in der Nachspielzeit noch das 2-0 kassierst, aber also Bochum hat sich da auch kein Bein ausgerissen. Also, aber am Ende sind die typischen Bochumer Spiele. Man verliert da immer dämlich, also selten dämlich, oft auch in der Nachspielzeit noch den Ausgleich oder das Spiel verloren. Also Bochum war ich jetzt die letzten 6 Spiele oder so in Folge, das war jedes Mal ein Krampf und ich glaube, ich kann mich noch an den letzten Auswärtssieg erinnern, der war 2013 oder so, wo Nickenich noch uns da zum Sieg köpft.
Das ist in der Tat schon eine ganze Weile her, aber für die nächste Saison habe ich mir auch vorgenommen, auch mal wieder nach Bochum zu fahren. Also in Bochum, das ist ein Stadion, wo ich noch nie war und so, der Ruhrpott hat ja auch immer so seinen Reiz.
Auf jeden Fall legendär mit der Grönemeyer-Hymne und so die Atmosphäre in der Innenstadt als Stadion und auch Bochum. Auch eine schöne Stadt, auch wenn das immer gegenteilig viel behauptet wird, dass es heruntergekommen sei. Es ist schon eine sehr schöne Ausgehstadt.
Das hat und, wahrscheinlich so den Ruhrpott-Charme.
Und allein des Stadions wegen, ja. Also das ist echt nochmal echt ein super, super Stadion, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben, ja.
Genau. Welche Stadt sollte man auch mal gesehen haben? Das ist Hannover. Da sind wir nicht am 60. Spieltag hingefahren.
Ich bin nie drauf gekommen.
Muss man Hannover sehen? Naja, also ich finde Hannover ist schon eine ganz, ganz schöne Stadt, obwohl wo ich den Hauptbahnhof echt dort mega hässlich finde. Ich war dort auch mal bei einem Auswärtsspiel, da haben wir 4-0 verloren. Und ja, ist Hannover ist eigentlich immer so ein gefühlter Erstligist. Und wir haben da lange Zeit wirklich richtig gut mitgehalten. Wir haben am Ende 3-2 verloren, nachdem Haraguchi in der 90. Minute Siegtor erzielt hat. Und das war auch so ein Spiel, wo man so auch so gedacht hat, Mensch, hier kannst du einen Punkt mitnehmen, hier hältst du gut mit. Und hier hat übrigens auch Jean-Patrick Strauß sein einziges Saisontor geschossen. Und Bacalords hat auch zweimal getroffen, einmal für Aue und einmal gegen Aue. Und ja, aber ich glaube, gegen Hannover, das war ein relativ ausgeglichenes Spiel, wobei Hannover wesentlich mehr Chancen hatte und auch wesentlich mehr Ecken. Aber hier wäre ein Punkt wirklich drin gewesen und das war auch so ein Spiel, wo ich dann in der 90. Minute echt ins Holz gebissen habe, weil ein Punkt wäre definitiv drin gewesen.
Ich sage ja immer noch, dass das Tor von Strauß irgendwie, dass es ihm abgerutscht ist und er eigentlich verlanken wollte und das Ding ihm abgerutscht ist und über den Torwart hinweg. Aber ist ja ganz egal. Ich war auch im Stadion, fand auch eigentlich das ein ganz spannendes Spiel, weil es einfach hin und her ging, weil ich auch mit Hannover-Fans drin war im Stadion. Und das natürlich auch ganz super war, auch für uns, weil wir einfach zweimal geführt haben bei Hannover 96, die ja auch gefühlt eigentlich um den Aufstieg mitspielen wollten und ja vorher auch noch abgestiegen sind. Mhm. Gutes Spiel, Fernsehen beziehungsweise auch gute Stimmung, aber dann leider, wie du es gesagt hast, am Ende mit dem schlechten Ende für uns. Und ich gucke gerade mal, ich glaube, das war das jetzt fast das erste Spiel oder die ersten zwei Spiele, die man hintereinander sogar verloren hat, weil wir dadurch auch auf Platz 7 nämlich mal abgerutscht sind. Wenn man sich es anguckt, die Spieltage vorher immer so Platz 4, 4, 5, 4, also immer tatsächlich sehr eng an dem Relegationsplatz dran. Das war jetzt mal mit Bochum und Hannover, natürlich auch zwei Auswärtsspiele hintereinander, mal mit den zwei Niederlagen, wo man so eine kleine Niederlagenserie hatte und dadurch auch mal etwas abgerutscht ist in der Tabelle.
Genau.
Aber das sollte sich auch schon wieder ändern dann zum nächsten Spieltag.
Genau, dann kam nämlich Regensburg ins schöne Aue am 17. Spieltag und Regensburg ist neben St. Pauli auch einfach der nächste Lieblingsgegner. Es ist gefühlt, egal wie schlecht es gerade für Aue läuft, Regensburg leistet immer gerne Aufbauhilfe. Also bei 10 Spielen haben wir 6-mal gewonnen und nur 1 verloren. Es war ein schönes Freitagsspiel. Ich war auch wieder da und getroffen hat ein gewisser Sören Gonter. Und der einfach hinten alles dicht gehalten hat, vorne getroffen hat. Und Aue hätte das Ding wesentlich höher gewinnen können. Es gab irgendwie 3 Alu-Treffer. Und obwohl 3 Alu-Treffer, aber Aue hatte wesentlich mehr Chancen, 6-4, obwohl sie weniger Ballbesitz hatten. Es war ein intensives Spiel von guter Qualität und es war, also mir hat es persönlich wieder total viel Spaß gemacht. Das war wieder ein schönes Freitagsspiel. Im Dezember, ich glaube, es war richtig kalt schon und das war so ein bisschen, in dem Moment war mir irgendwie klar, wir werden die Hinserie auf einen einstelligen Tabellenplatz einfach auch abschließen. Das war, also in dem Moment war es einfach auch schon beschlossen.
Genau, ich will ja den Erfolg der Mannschaft dann in der letzten Saison nicht so mindern, wenn ich sozusagen von Glück am Anfang spreche und das hat sich dann über die Saison hinausgezogen, aber dennoch möchte ich hier gerne mal festhalten, weil es mir jetzt auch, wenn ihr so die Spiele vorstellt, mir so ein bisschen klar wird, wir hatten echt auch Glück mit dem Spielplan. Ne? Wenn man immer, man sieht hier, wir hatten mal so Spiele, die du dann einfach verlierst, wie die wir einfach immer verlieren, wie jetzt in Bochum oder gegen Heidenheim, wo wir nicht gut aussehen, wo wir zu Hause nur einen Punkt holen und so Tabellen von der Tabellensituation her, immer wenn wir mal so einknicken, hat man dann einfach nach Spielplan am nächsten Spieltag einen Gegner, im besten Fall zu Hause, wie jetzt hier zum Beispiel St. Pauli oder jetzt wieder Regensburg, wo du sagst, das sind Gegner, die liegen Aue und du holst dann auch einfach auch da wieder 3 Punkte. Die musst du erstmal holen. Das heißt natürlich Riesenrespekt vor der Mannschaft und dass sich das auch so immer gezogen hat. Aber der Spielplan war echt auch schon in diesem Jahr echt so wie gemacht für uns, weil immer einfach auf einen Down du ja jetzt hier gerade in der Hinserie ein Heimspiel gegen einen schwachen Gegner hattest, der dir noch liegt und du einfach immer gut deine Punkte sammeln konntest. Also
echt gut. Genau. Also ein Stück weit, der Spielplan war uns einfach auch gelegen, aber auch unsere wahnsinnige Heimstärke. Also gerade in der Hinserie hatte kein Gegner in Aue was zu lachen. Und das hat letztlich auch das Fundament für den sicheren Klassenhalt am Ende gelegt.
Und wir haben die Hinrunde damit beendet, ne? Mit dem Spiel zu Hause gegen Regensburg, 17. Spieltag. Wir haben noch ein Spiel, kommt ja gleich noch vor Weihnachten, aber man kann ja mal resümieren, nach 17 Spieltagen, nach der Hinserie, 26 Punkte, ein Tor im Plus. Das ist jetzt nicht zu dolle, aber das ist ja ganz egal. Man hat 26 Punkte und ist auf Platz 6, 4 Punkte auf den Relegationsplatz, wenn man darauf schielt. Und 10 Punkte auf den Relegationsplatz nach unten, den damals auch schon Nürnberg innehatte. Also Dresden letzter, Wiesbach, ganz witzig, zur Hinserie. Nach Ende der Hinserie, Dresden letzter, Wiesbaden 17., Nürnberg 16. Genau, das Ergebnis, was am Ende auch rauskommt.
Richtig, genau.
Da hätte man Corona auch weglassen können. Reden. Man hätte die Spiele nicht mehr austragen müssen. Nein. Egal.
Aber zu dem Punkt kommen wir ja noch. Denn wir kommen jetzt nämlich noch zum Vorweihnachtsspiel Aue gegen Fürth. Und das war praktisch das erste Spiel der Rückserie gewesen. Und war am 21.12. auch wieder ein richtig kalter Tag gewesen. Wir haben gewonnen. 3-1, obwohl wir bedeutend weniger Ballbesitz hatten. Also irgendwie hatten, glaube ich, bloß so 34% Ballbesitz und Fürth hat irgendwie so 66%. Hatten aber wesentlich mehr Chancen. Also wir haben Fürth richtig gut ausgekontert. Getroffen haben Hochscheid, haben Nazarov und haben Krüger. Und man muss ganz klar sagen, von Fürth kam offensiv viel zu wenig. Aber wir hatten einen richtig super Florian Krüger und er hat in dem Moment schon gezeigt, was er für eine Wichtigkeit auch in der Rückrunde haben wird. Also der Mann war super schnell, der war super technisch, er hat einfach Lücken gerissen, hat einfach ein super Auge und das war ein sehr versöhnlicher Jahresabschluss dann auch für Aue.
Genau. Ich glaub, also Krüger hat in der Hinserie gar nicht so viel gespielt, oder?
Das wollte ich richtig, genau.
Oder? Genau. Hast du das auch so ein Gefühl?
Genau, der hatte bedeutend weniger gespielt. Der ist erst dann zur Rückserie richtig aufgekommen.
Ja.
Das war, weil er einfach auch dann später dann auch unter Dirk Schuster einfach mehr gesetzt war. Dann kam der 19. Spieltag. Das war also praktisch schon am 28.01. gegen Wiesbaden. Und hier gibt es übrigens einen statistischen Funfact. In den 4 Spielen, die wir bisher gegen sie hatten, gab es so 2 Siege für Aue und 2 Siege für Wiesbaden und es hat immer das Heimteam gewonnen und es war ein Dienstagsspiel, das heißt, ich war nicht dort und ich war aber schon mal in der Britta Arena in Wiesbaden. Es ist wahrlich kein schönes Stadion. Ich war da auch mit dir zusammen, Martin.
Das genau, ist eher so, wir waren da im Pokal
und wo wir unter einem gewissen Herrn Letsch da verloren haben und es ist so ein Stadion, das sieht so ein bisschen aus, als hätten wir da irgendwelche Rohre zusammengesteckt. Also es sieht ein bisschen aus wie so ein Lego-Stadion.
Wobei ich es eigentlich sogar mag. Also man ist ziemlich nah am Spielfeld dran, man hat eine sehr gute Sicht. Es ist keine Schönheit, aber ja, das moderne Stadien sind halt sowieso austauschbar.
Das stimmt. Ich glaube, die bauen noch gerade ein neues Stadion.
In einer Woche abbauen.
Oh, genau.
Sie bauen das Stadion so um, dass es permanent steht. Mhm. Und ja, sie müssen die Kapazität ja erhöhen auf 15.000.
Genau.
Als Lizenzauflage.
Das ist dann, genau. Und ich glaube, dass die Spartaner Stadion ist mal, als sie aufgestiegen sind, mal ganz, ganz schnell zusammengebaut worden. Das war damals das Besondere.
Das in 2 Wochen aufgebaut. Ich glaube, so sieht's auch aus.
Genau. Also das Spiel an für sich war aber eine ganz, ganz schöne Zumutung. Das 14 Minuten ist dann Wiesbaden durch Chato in Führung gegangen. In der 68. Minute waren sie dann noch ein Mann weniger. Und das war tatsächlich auch erst der zweite Heimsieg für Aue. Ich meine, der Lindner, der damals Torwart in Wiesbaden war, hat überragend gehalten. Rehm wurde in dem Spiel als erster Trainer mit einem Platzbeweis verlegt. Und es war so ein bisschen auch der Beginn einer eher durchwachsenen Aue-Rückrunde gerade zum Start. Also gerade der Start der Auer Rückrunde war super holprig. Aue hatte bedeutend mehr Ballbesitz, nämlich 66%, hatte bedeutend mehr Chancen, gut, was heißt bedeutend, aber das Chancenverhältnis war 6-10 und hat aber trotzdem unglaublich viele Chancen einfach auch verballert und Hochscheid hat dann auch das 1-1 noch gemacht, wurde aber wegen Abseits nicht gegeben. Rizzuto und Testro haben auch beste Chancen vergeben und insgesamt ist es aber ein ganz schwacher Auftritt gewesen, obwohl es einer der wenigen Spiele war, wo sie auswärts mal optisch überlegen waren.
Vielleicht war es ja auch die Rache für das Hinspiel, wo Wiesbaden ja auch eindeutig hätte mehr holen müssen und ja, Wiesbaden, das war ja auch einer der wenigen Zeitpunkte in der Wiesbadener Saison, wo die überhaupt mal am Klassenerhalt auch gekratzt haben, weil nach dem Spieltag standen sie ja dann, glaube ich, sogar auch über dem Strich.
Genau, das ist richtig. Also es war, ach ja, naja, Wiesbaden ist halt immer so eine Mannschaft. Also Wiesbaden ist eine Stadt, es ist eine herrliche Stadt, also die gibt es auch herrliche Weinfeste, aber so Wiesbaden ist immer sehr unangenehmer Gegner, auch in der dritten Liga gewesen. Also ja, also von dahin gehen, ist vielleicht auch besser, dass sie abgestiegen sind für Aue. Danach kam aber Bielefeld, auf die werden wir ja nächstes Jahr nicht mehr treffen, weil sie aufgestiegen sind. Und auswärts ist gegen sie immer nichts zu holen, aber zu Hause hingegen schon. Es war ein Freitagsspiel, ich war auch da. Und war ein Spiel, wo Bielefeld 72% Ballbesitz hatte, aber tatsächlich nur 2 Chancen. Und diese 2 Chancen waren dann auch eher ein Privatduell zwischen Mell und Klos. Also es war eine kämpferisch und taktisch sowie defensiv ganz überzeugende Leistung, war aber halt vom Fußballerischen super, super schwach. Also es ist überhaupt nichts für Fußballästheten. Und insgesamt war aber von Aue eine super Defensivleistung, denn Bielefeld gelang nichts. Und das, was durchkam, das hat praktisch Mendel sich einfach weggefischt. Insofern war es auch für mich auch eine der besten Saisonleistungen für Aue. Oder von der Auer Seite. Genau. Das nächste Spiel, bin ich auch hingefahren mit dir, Martin, wenn du dich erinnern
kannst. Da waren wir zusammen, das war in Stuttgart.
In Stuttgart, genau. Also ein Unentschieden gegen Stuttgart ist immer so wie so ein gefühlter Sieg für Aue. Und ich kann mich erinnern, ich bin dort um 4 aus Dresden losgefahren, war 1 Uhr nachts, den nächsten Tag auch erst wieder da. Wir haben dort gespielt in der großen Mercedes-Benz Arena am 8.2.2020. Und was hat Aue probiert? Spielerisch haben sie da gar nichts probiert. Wollten da mit dem 6-3-1-System ordentlich Beton anrühren, aber die frühen Gegentore haben Aue da einfach das Genick gebrochen. In der 34. Minute hat Didavi getroffen, dann nochmal in der 42. Minute und in der 91. Minute hat Mario Gomez getroffen. Also es war, da war überhaupt nichts zu holen. Also Stuttgart hatte 19 Torschüsse, wir hatten 10, hatte aber eine wesentlich bessere Ballquote und wesentlich mehr Ballbesitz. Also es war ein spielerisch eher grausames Spiel von der Auer Seite. Woran ich mich trotzdem noch ganz gut erinnern kann, die Aue-Fans, die waren eigentlich sehr ausgelassen, bis auf der eine, den sie dann irgendwie angefahren hatten vom Stadion. Das war dann eine unangenehme Situation mit der Polizei. Das war insgesamt gesehen, war es eine schöne Fahrt mit einem erwartbaren Ausgang.
Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man in Stuttgart was holen will, dann muss natürlich auch alles perfekt laufen und das war so ein Tag, da wurden so viele Fehler gemacht. Also ähnlich wie auch beim HSV-Hinspiel, ist es dann auch erwartbar, dass es so einschlägt.
Genau, also wenn Aue mal Stuttgart schlägt, braucht Stuttgart einen ganz, ganz schlechten Tag und Aue einen nahezu perfekten Tag. So ist es halt dann einfach. Aber das ist in Ordnung, Stuttgart ist zu Recht hochgegangen, im Gegensatz zum HSV, von dahingehend ist das auch in Ordnung. Als nächstes kam das Spiel, der 22. Spieltag, Aue gegen Kiel. Und es war unsere erste Heimniederlage. Getroffen haben am Özcan und ein gewisser Emanuel Joa, den ich ja schon im Vorfeld ein bisschen betrauert hatte. Und da ist es, glaube ich, auch so gewesen. Da hatte Aue, glaube ich, auch mehr Chancen, wesentlich mehr Ecken. Und es war ein intensives und auch kurzweiliges Spiel. Aber Kiel war hier einfach auch die clevere Mannschaft. Was ich persönlich schade fand, war damit auch die schöne Auer Heimserie einfach auch gerissen war.
Kann ja eine Sache aber hier noch festhalten, wenn man sich mal die Zeit nach der Winterpause anschaut, da war jetzt kein Sieg dabei. Also 4 Spiele, Wien verloren, Bielefeld unentschieden, in Stuttgart verloren, jetzt zu Hause gegen Kiel verloren. Wir sind echt schon schlecht aus der Winterpause rausgekommen und ich weiß nicht, wie es euch ging damals, aber es war ja immer so in verschiedenen Foren oder auch bei uns in der Gruppe zu lesen, immer dieses Vorbild Würzburg, die auch, glaube ich, in ihrer Abstiegssaison zur Hinrunde an dem Aufstieg zur ersten Liga geschnüffelt haben und dann echt in der Rückserie durchgereicht wurden und dann direkt abgestiegen sind. Und das war, glaube ich, so für jeden irgendwie. Keiner hat mit dem Aufstieg zwar nach oben in die erste Liga gerechnet und jeder hat so ein bisschen nach unten geguckt und das hat dann so einige Pessimisten dann wieder das Ganze wahr werden lassen. Die nämlich jetzt hier sehen, 4 Spieltage nach der Winterpause und es gelingt kein Sieg und wir werden durchgereicht. Jetzt sind wir, glaube ich, am 22. Spieltag und wir sind auf Platz 8 mittlerweile angekommen. Und,
genau. Also es war bis da. Das
Spiel wird auch nicht viel besser. Ne?
Genau, das war eine bis dahin ganz, ganz schwache Rückrunde. Und das nächste Spiel war dann auch Aue gegen Osnabrück. Das war ein 0-0. Es war ein 0-0 der schlechteren Sorte, würde ich mal sagen. Es war eine kämpferisch und intensiv geführte Partie und ja, spielerisch schwach und aber chancenarm. Und letztlich gesehen, es war ein ekliges Spiel, aber mit einem ganz, ganz wichtigen Punkt in einer ganz, ganz schwierigen Phase. Und denn das nächste Spiel, das ist nämlich ein Highlight-Spiel gewesen. Das ist nämlich Aue gegen den großen HSV. Und das war am 29.02. und haben dort gewonnen. Wir haben da 3-0 gewonnen. In der 39. Minute hat getroffen zum 1-0 der Pascal Testro. Der 58. Minute hat der Jung, der Gideon Jung wegen Schwalbe, die gelb-rote Karte gesehen. Und dann hat unser unglaubliche Jan Hochscheid nochmal in der 74. und 80. Minute jeweils zum 2-0 und 3-0 getroffen. Und das ist halt so ein typisches Ausspiel gewesen. Die haben sie kaum Ballbesitz, haben aber trotzdem bedeutend mehr Chancen gehabt. Also hier war ganz großer Auer Konterfußball und das war ein großartiges Spiel und das war so, und das war nochmal so für mich der Wendepunkt einerseits für Aue, dass es dann am Ende doch noch so eine gute Saison geworden ist und aber auch ein Wendepunkt für den HSV, weil sie ab dorthin auch noch so einen kleinen Knack noch drin hatten. Weil ich glaube, die haben ganz fest damit gerechnet, dass die hier Aue überrollen.
Ich würde an der Stelle aber einhaken wollen, und zwar, ohne jetzt vorwegzunehmen, das nächste Spiel war gegen Dresden. Hätte man das Spiel nicht gewonnen, dann hätte der Trend noch ganz viel weiter nach unten gehen können. Und weil es folgte das Spiel gegen Dresden und wer weiß, wie es ohne die ganze Pause hätte ausgesehen. Also das war für die Moral auf jeden Fall ein Wendepunkt, auch wenn es nicht zu erwarten war in der Form, aber es war auch im Stadion grandios. Also die Choreo zum Anpfiff, diese HSVer da zu sehen, wie sie das Muffensausen wiederbekommen. Also ja, der HSV ist ja schon auch mit Ansage da unten wieder rein, also da oben wieder rausgerutscht. Ja.
Mhm. Ja. Also ich glaube, uns ist jeder irgendwie ein großer Stein vom Herzen gefallen, weil, wie gesagt, man muss nochmal gucken vor dem Spieltag. Also du gehst in den Spieltag rein und weißt, okay, du spielst jetzt gegen den HSV, gegen den du in der Hinserie 4-0 dort verloren hast. Der HSV, der auch da in der Zeit etwas schwächelte und ich glaube, vor dem Spieltag auf den Relegationsplatz zurückgefallen ist, also tatsächlich auch echt um den Aufstieg kämpfen mussten. Und haben am Spieltag vorher das Derby gegen St. Pauli zu Hause auch 2-0 relativ glatt verloren, wo ja sowieso hier in der Stadt dann viel Aufruhr war und auch die Mannschaft einfach in der Kritik war. Und ich habe tatsächlich in dieser Konstellation einfach HSV unter Druck und sie müssen Punkte holen. Wir unter Druck müssen eigentlich auch Punkte holen, aber spielen jetzt gegen den großen HSV und sind sehr, sehr schwer oder überhaupt nicht nach der Winterpause in Trott gekommen. So dass eigentlich das Überraschendste tatsächlich so dieses klare Ergebnis dann war, was dann vielleicht auch vom Spielverlauf, wenn man guckt, ich habe auch nochmal das Spiel angeguckt, in der Zusammenfassung, in der ersten Halbzeit hatte der HSV 70% Ballbesitz, ja, und trotzdem gehst du mit einer 1-0 Führung in die Pause. Da sieht man auch mal wieder, du musst dann halt echt auch das Glück haben, da einfach hinten klar und gut zu stehen und vorne die Dinger wieder reinzumachen, mal wieder. Und dann läuft es dann auch mit der gelb-roten Karte in der zweiten Halbzeit und dann gut ausgespielten Kontern dann auch relativ klar für dich. Aber ich finde es echt ein ganz wichtiges Spiel, dass wir unseren Abwärtstrend gestoppt haben. Und für mich auch tatsächlich, wenn man jetzt nach der Pause und nach dem Spiel auf die Tabelle guckt, Platz 7, 24. Spieltag, 34 Punkte, dass Aue am 24. Spieltag 34 Punkte hatte, weiß ich nicht, wann das letzte Mal der Fall war. Für mich aber, vielleicht jetzt auch mit einer gewissen, jetzt vielleicht nicht Arroganz, aber trotzdem, für mich war es tatsächlich da ein Gefühl zu sagen, es ist zwar jetzt erst Ende Februar, Aber eigentlich kann ich mich zurücklegen, weil so wie die Saison verläuft und wie ich es vorhin schon genannt hatte, dass du immer, wenn es irgendwie mal nach unten geht, und jetzt ging es schon etwas über mehrere Spieltage nach unten, du immer Spiele hast, wo du dann wirklich auch überzeugend dann im Grunde auftrittst und die Punkte holst und selbst sogar den HSV schlägst, sodass für mich eigentlich Ende Februar klar war, mit 34 Punkten Ende Februar, da steigst du nicht ab. Und dafür sind auch zu viele Mannschaften dazwischen, die nicht in der Masse so viele Punkte holen, um mich da unten reinzuziehen. Gefühlt, wie gesagt, jetzt rückblickend, aber trotzdem auch damals schon gefühlt, war der Saison für mich vorbei und ich konnte guten Gewissens in die restlichen Spiele gehen, weil ich wusste, diese Saison bringt irgendwie gar nichts mehr an.
Aber dann ging es ja schon weiter in Dresden.
Genau. Dann hast du es ja auch schon angesprochen. Genau, ich übernehme mal den Block, weil ich jetzt die glorreiche Aufgabe habe, die kommenden und restlichen Spiele kurz euch vorzustellen, aber dann mache ich es auch relativ knapp, weil wir auch schon, glaube ich, gut in der Zeit jetzt dabei sind. Wir fahren zum Derby nach Dresden. Wir haben das Hinspiel relativ klar gewonnen. Dresden knappst am Tabellenende herum und braucht Punkte und wir schenken sie ihnen. Da auch vielleicht auch ähnlich wie das Düsseldorf-Spiel, wo wir auch auswärts in Führung gehen, aber dann trotzdem es nicht schaffen, irgendwie die Führung selbst in die Pause zu holen. In der 44. Minute kriegen wir das 1-1 durch Patrick Schmidt, der dann auch mit einem zugegebenermaßen schönen Fallrückzieher auch in der zweiten Halbzeit das 2-1 macht und wir dann entsprechend auch es nicht schaffen, irgendwie dann noch den Ausgleich zu holen. Wie gesagt, gefühlt dann eher mit einer gewissen Lockerheit dann auch die Niederlage dann angenommen, wobei in Dresden verliert man ja immer ungern. Und ja, irgendwie hat es einem etwas missmutig dastehen lassen, dass Dresden einfach auch wieder die 3 Punkte holt, um dann wieder näher an den Nichtabstieg heranzukommen. Weiß nicht, wart ihr dabei? Ihr seid ja auch bei den Spielen dabei.
Ich war dabei, ja. Und Martin war, glaube ich, auch dabei.
Ich war nicht dabei, ich war mich in Österreich.
Ach, du warst in Österreich? Also ich war dabei, ich war mit Kumpels dabei und wir sind da eigentlich auch total gut reingestartet. Ich glaube, Hofstadt hatte getroffen, wir hätten dann auch ganz schnell noch das 2-0 irgendwie machen können. Und dann hatte sich das Spiel aber halt irgendwann gedreht. Also irgendwann hatte das Gefühl, dass wir da nicht mehr rauskommen. Und so ist es dann am Ende auch gekommen. Und Dresden hat dann das Ding tatsächlich am Ende nochmal gedreht. Aber ich finde die eigentlich spannende Geschichte, die ja gerade in Sachsen dann wichtig war, war ja, dass ja dort Leute gegeben haben soll, die praktisch an Corona infiziert gewesen sein sollen. Und da hat praktisch Corona schon die ersten Vorboten gesendet auf die kommende Fußballsaison.
Oder auf die Supersprecher-Event, dieses Spiel.
Genau, das war, also beziehungsweise es war, ich weiß nicht, ob das Super-Spreader waren, beziehungsweise, aber es waren dort wohl angeblich so
Zwei Fälle,
die dort auch in offizieller Position dort unterwegs waren und die sich praktisch durch den Blöcken hin und her bewegt haben.
Okay.
Genau.
Ja, und dann sprichst du es auch schon an. Also dann kam der große Knall, schon der nächste Spieltag wurde komplett abgesagt. Wir sind am der 25. Spieltag wurde noch gespielt, das war das Spiel in Dresden. Wir waren auf Platz 8 nach der Niederlage und danach kam Corona und jeder hat sich gefragt, wie es denn weitergeht. Man hat diskutiert, man hat ausländische Ligen angeguckt, wo man sieht, ich glaube, Martin Holland hat relativ schnell die Liga
abgebrochen, genauso wie Frankreich.
Ich glaub, genau, Frankreich auch und es stand einfach zur Diskussion, wie es hier weitergeht. Ich war tatsächlich ein Vertreter, der auch höchst ungern die Saison unter den Bedingungen, also auch unter den jetzt nicht mehr fußballerischen Bedingungen, sondern einfach gesellschaftlichen Bedingungen, ungern zu Ende gespielt hätte, weil für mich da in den Monaten Fußball keinen großen Stellenwert hatte und schon echt überrascht war, mit welcher Vehemenz da der DFB oder gerade die DFL versucht haben, mit aller Macht diese Saison hier noch zum Ende zu bringen, wo, glaube ich, jedem auch klar wurde, dass das ist etwas, was der Verband oder die Liga-Verband einfach tut, um die Fernsehrechteinhaber zu beglücken, um damit einfach dieses Produkt Fußball irgendwo noch übertragen zu können.
Wobei ich an der Stelle auch einhaken möchte, das sind ja nicht die Verbände, sondern die DFL ist ja die Selbstverwaltung der Vereine. Also am Ende sind es die Vereine, die da auch in der Pflicht stehen. Und es gab ja auch lange Zeit noch die Diskussion, ob man nicht diesen Spieltag 26 im März noch mit Geisterspielen austrägt, wo wir die Diskussion hatten, dass an einem Spieltag, an einem Spieltag mehr und mehr Spiele einfach nur noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollten. Und wir auch diesen Stopp erstmal gar nicht koordiniert gemacht wurde, sondern eher mehr oder weniger so nach und nach reinplatschte, weil jedes Bundesland nacheinander die Veranstaltungen verboten hat.
Aber für mich gehören halt einfach zu Spielen dann Fans dazu, also Fans auch, die gerade im Stadion sind, und deswegen habe ich tatsächlich so dann auch inhaltlich mit der Saison abgeschlossen, dass es mich dann irgendwie schon enttäuscht hat, wie dann einfach die DFL hier reagiert und versucht mit aller Macht das durchzudrücken. Jetzt nicht mal dann auch für die Fans dann auch, sondern auch gerade auch die Spieler, die sich dann natürlich auch ein gewisses Risiko ausgesetzt haben oder hier in ein Sicherheitskonzept gezwungen werden, inklusive den Familienmitgliedern drumherum, und was dann ja auch passiert in manchen Vereinen, jetzt auch gerade Dresden, vielleicht kommen wir da nochmal drauf zu sprechen, das ist schon hart so. Und da halt zu sehen, wie so ein Ligaverband dann einfach reagiert und das mit aller Macht tatsächlich durchdrückt und sich ja vielleicht dann auch am Ende feiern lässt und auch zeigt, hier guckt, wir haben es hinbekommen, das mag sein. Aber für mich hat es einfach nochmal deutlich gemacht, wer in diesem Spiel hier das Sagen hat und wer regiert. Und das sind dann im Zweifel diejenigen, die sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Und das war dann so. Und deswegen hat es dann 2 Monate gedauert, bis wir dann ja doch wieder losgelegt haben unter den Regelungen des Sicherheitskonzeptes in jedem Stadion. Das hat ja jeder von uns, denke ich, mitbekommen. Vielleicht hier in der zweiten Liga noch eben dieser spannende Fakt, dass Dresden einfach 2 Wochen später dann eingestiegen ist. Komme ich gleich dann noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall hatten wir dann nach Corona mit Platz 8 dann ja eigentlich eine gute Ausgangsposition, dass wir dann am 16.05. unser erstes Spiel hatten, dann sozusagen den 26. Spieltag nachgeholt haben, ein Heimspiel gegen Sandhausen, da so von der Aufstellung her das Spannendste, weil es sich dann auch in den Folgespielen durchgesetzt hatte, dass Mihojevic auf einmal nicht mehr, hier sogar glaube ich nicht im Kader war, da wurde diskutiert, ob er einfach vergessen wurde, auf dem Spielerbogen drauf zu schreiben, aber auf jeden Fall wurde auch in den nächsten Spielen glaube ich überhaupt nicht mehr eingesetzt, dann wurde von einer Verletzung gesprochen, was ich insgesamt einfach sehr, sehr schade fand. Ansonsten relativ klares Spiel. Krüger hat, glaube ich, das Tor gemacht, relativ früh. Dann ist Diekmeier vom Platz geflogen und wir konnten mit gegen 10 Mann dann das relativ locker runterspielen. Am Ende hat Sandhausen noch das 3-1 gemacht. Besonderer Fakt, Kagutalua hat nach seiner schweren Verletzung dann auch mal wieder getroffen, hat nämlich das 3-0 eingeköpft, glaube ich, nach einer Ecke. Kann ich mich noch erinnern. Weiß nicht, wie es euch ging, aber man hat sich gefreut, aber wenn man so das Spiel sich anguckt ohne Fans dann im Hintergrund oder vielleicht auch noch das Spiel im Radio, wie ich es, glaube ich, gemacht habe, angehört habe und einfach keinerlei Fangesänge oder irgendwas mitbekommen hat, das klang schon sehr, sehr steril und sah auch im Fernsehen einfach sehr steril aus. Hat für mich wenig mit Fußball zu tun, aber wie gesagt, dadurch, dass es jetzt nicht existenzbedrohend war bei uns im Sinne, dass wir gegen Abstieg gespielt haben, habe ich es auch relativ leidenschaftslos dann einfach so angenommen.
Also interessanterweise war es ja das allererste Spiel nach dem B-Start, weil Aue ja den ersten Anschlusstermin hatte. Also zusammen mit den 5 anderen Spielen natürlich, die dann noch stattgefunden haben. Ja. 3 anderen Spielen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Position zu diesen Medienspielen auch ein bisschen geändert, weil sie wurden einfach zu einer Zeit diskutiert, wo nicht absehbar war, wie die Lage denn im Mai in Deutschland sein wird. Also ich bin lange davon ausgegangen, dass wir im Mai erstmal durchschlagend die Pandemie halt haben, weil alles mit einer gewissen Verzögerung kommt, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Italien. Aber man muss ja schon sagen, in Deutschland blieb ja jetzt, ja, was man so erste Welle nennt, da blieb ja der ganz große Knall halt aus. Und diese Bundesligaspiele fielen dann ja auch in eine Zeit, wo auch wieder angefangen wurde, Kneipen zum Beispiel zu öffnen. Und angefangen wurde, alles mögliche andere wieder zu öffnen mit einem Hygienekonzept. Und da fand ich es dann sogar vertretbar, dass man jetzt auch sagt, ja, dann kann die Bundesliga wieder anfangen mit teilweise ja auch absurd strengen Regeln, die ja auch viel Symbolik hatten. Man denke mal an das Ganze mit den Masken im Stadion zum Beispiel, also im Stadion an der frischen Luft. Von Leuten, die getestet sind, sind diese Masken aus meiner Sicht zum Beispiel albern, und um der Gesellschaft so zu zeigen, wir sind hier besonders streng und halten uns besonders strikt dran. Und dann möchte ich auch mal alle fragen, die jetzt strikt gegen Geisterspiele sind und strikt auch dagegen sind, dass wieder weniger Fans jetzt irgendwann vielleicht mal wieder ins Stadion gehen können. Was ist denn die Alternative dazu? Also mir wird dazu wenig auch über Alternativen geredet und mit Maximalpositionen argumentiert, die dann auch keine Lösung bringen am Ende.
Das ist richtig. Also ich fand, für mich war so das Ergebnis der Corona-Krise, dass ja auch durch fürs Fernsehen ja auch die Fans zum Teil ja auch die entbehrlichste Komponente sind. Also es gab ja auch solche, auch bei Sky, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, auch die Option, du konntest dir auch Fangesänge jetzt dazu schalten. Also ich habe das tatsächlich mal gemacht und hat dann auch tatsächlich das Gefühl gehabt, dass dann so Fangesänge dann auch dann der Spielsituation angepasst worden sind. Also ich finde, das war für mich ein total befremdlicher Punkt. Aber natürlich, Martin, hast du natürlich total recht. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen, dass diese Fußballdiskussion, glaube ich, generell auch in diese sehr aufgeheizte und polarisierende Diskussion in Corona einfach auch mit reingekommen ist, ein Stück weit. Wo ja auch ganz viele starke Extrempositionen einfach auch gegenüberstanden. Die einen, die haben praktisch gesagt, nee, irgendwie, wir machen jetzt ja gar keine Quarantäne und wir machen gar keinen Lockdown. Und die anderen haben gesagt, doch, wir müssen jetzt hier sofortigen Lockdown machen. Ich glaube so ein bisschen, das ist eine einmalige Situation in unserer Generation gewesen, und ich glaube, die Entscheidungsfinder sind da einfach auch wirklich nicht zu beneiden gewesen.
Aber es ist vor allen Dingen auch nicht vorbei. Das ist ja jetzt auch die Diskussion, wann kann es denn weitergehen? Also, und die gleichen, die vehement gegen Medienspiele waren, sagen jetzt ja auch, ja, lass uns die Stadien wieder öffnen. Das ist ja auch an Schizophrenie teilweise da nicht zu überbieten. Will man jetzt die Pandemie bekämpfen oder will man schnell wieder zur Normalität zurückkehren? Ich glaube, wir müssen einfach auch lernen, damit umzugehen. Und dann sind es vielleicht dann erstmal die Medienspiele und dann sind es vielleicht erstmal weniger Zuschauer, wobei ich habe mit den weniger Zuschauern auch so meine Bedenken aus verschiedenen Gründen, auch wenn ich jetzt schon wieder im Stadion war vor einer Woche. Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt weiter durch die Spiele gehen, wird sich auch zeigen, dass diese Normalisierung davon auch relativ schnell einsetzt.
Genau. Was vielleicht noch ein abschließender Punkt hier sein könnte, wäre vielleicht so eine gewisse Form von Demut. Also ich meine, die DFL hatte sich ja vorher noch, paar Monate vorher noch gefeiert, dass ihr Top-Produkt so riesige Gewinne abwirft und dann ein paar Monate später sagen, ach, wir machen ja bloß Geld, wenn irgendwie die Spiele sind. Also, wo wir sagen, ja, das hat man ja auch irgendwie auch vorher gewusst. Also, das ist, glaube ich, für mich so dieser Punkt, dass man eben hoffen kann, dass auch der Fußball so ein bisschen mehr zu seiner Demut zurückkommt. Dass wir vielleicht nicht mehr in diesem total überheizten System einfach auch arbeiten und spielen. Und auch, wo Millionen Gehälter oder Millionen Ablösesummen zum Teil schon in der zweiten Liga halt auch gezahlt werden. Insofern kann das auch eine Chance sein, so ein bisschen zur Demut und ein bisschen zu den Worten zurückzukehren.
Genau. Kann man hoffen, Demut in DFL, glaube ich, ist dann doch schwer zu vereinen. Aber lasst uns doch vielleicht in einer der nächsten Folgen dann, wenn wir auf die neue Saison gucken, dann mal diskutieren, nochmal etwas breiter. Geisterspiele, ja, nein. Würden wir zum Beispiel auch bei einem Teilzuschauer Zugang uns freuen, wenn wir dann Teil dieser kleinen Menge wären, oder würden wir sagen, nö, entweder alle oder keiner? Lass uns das vielleicht in einer späteren Folge.
Genau, das machen wir.
Genau, wir gehen weiter. Also nach dem Heimsieg gegen Sandhausen fahren wir nach Nürnberg, die auch tatsächlich auch sehr in Abstiegsnöten stecken, auch jeden Punkt brauchen und von uns dann einen Punkt kriegen. Ich würde das mal als Punktgewinn bezeichnen, weil wir zwar auch in Führung gehen durch Nassarov, aber dann durch ein Eigentor von Gonter das 1-1 bekommen, alles so kurz nach der Pause. Ich glaube, es ging auch hin und her. Ich glaube, es war zu viel Aufregung im Hinspiel bei dem 4-3 dabei. dass hier irgendwie noch was Großes, Aufregendes passierte. Deswegen bin ich dann auch mit dem Auswärtspunkt und gerade als Aue ist jeder Auswärtspunkt Gold wert, dann eigentlich zufrieden. Und ja, wie gesagt, wir haben uns auf Platz 6 dann hier eingeschossen und es passiert relativ wenig nach unten und auch nach oben war klar, dass die Saison so langsam austrudelt. Dann Spiel, 28. Spieltag, Heimspiel gegen Darmstadt. Ich kann ja jetzt darauf verzichten, euch immer zu fragen, ob ihr dabei wart. Wir verlieren das Heimspiel gegen Darmstadt 3-1. Da muss man sagen, beim ersten Blick Heimspiel gegen Darmstadt 3-1 verlieren, auch relativ klar, auch da zwar wieder nach einer Führung, aber dann doch relativ schnell einen Ausgleich durch Kempe bekommen, der ja auch mal in Aue gespielt hat und dann 20 Minuten vor Schluss das 2-1 gegen uns bekommen und 10 Minuten vor Schluss das 3-1 gegen uns zu bekommen. Man muss darauf hinweisen, dass Darmstadt da echt gut drauf war, also so ein bisschen die gegenteilige Entwicklung gemacht hat nach der Winterpause wie Aue. Das beste Team damals in dem Zeitraum war nach der Winterpause von 13, von letzten 13 Spielen nur eins verloren, habe ich mir eingelesen. Deswegen muss man dann auch diese Niederlage, wo es A, eher um für Aue um wenig ging und Darmstadt eher den Zug nach oben genommen hat, nach dem Sieg, nämlich 4 Punkte hinter dem Relegationsplatz dann auch waren, dann auch so abhaken und auch so hinnehmen. Spannend dabei vielleicht, Robert Jentrusch stand hier in dieser Saison zum ersten Mal im Tor bei uns. Natürlich relativ unglücklich, jetzt hier mit einer Heimniederlage zu starten. Glaube ich, auch keine so gute Note bekommen. 4,5 steht hier im Kicker. Hat dann am Ende der Saison insgesamt 4 Spiele gemacht, davon 2 gewonnen, 2 unentschieden, auch mit durchwachsenden Noten von 2,0 bis 5,0. Alles war dabei. Bin mal gespannt, wie der Weg von Robert so weitergeht. Irgendwann müssen wir ja auch mal an den Nachfolge von Martin denken, wobei ich echt ganz glücklich bin, dass wir A, so einen Torwart haben, der dann schon sehr verwurzelt auch in der Gegend ist und ich mir so nicht vorstellen kann, dass er irgendwie nochmal den Verein wechselt und dann doch als Torwart vielleicht nochmal das ein oder andere Jahr länger spielen kann, als es vielleicht ein Feldspieler tun kann. Aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich super, einen geeigneten zweiten Mann hier auf der Bank zu haben. Ob das Robert Jentrusch sein kann oder sein wird, das wird man sie vielleicht noch sehen. Hat natürlich auch relativ wenig Chancen, hier in Aue an Mendel vorbeizukommen oder auch mal häufiger zu spielen. Da bin ich mal gespannt. Auch das können wir vielleicht in so einer nächsten Folge mal ansprechen, wenn wir uns den Kader für nächste Saison angucken.
Genau.
29. Spieltag. Wir sind jetzt schon Ende Mai angekommen. Eigentlich eine Zeit, wo man an Champions League Finale und DFB Pokalfinale denkt. Aber wir sind erst am 29. Spieltag und spielen in Heidenheim. Ich mach's kurz. 3-0 verloren. Ritotto Eigentor. Kirschbaumer Schimmer. 2-0, 3-0. Wir fahren nach Hause von Heidenheim mit einer Niederlage. Abgehakt. Heidenheim steigt dadurch auf Platz 4. Ein Punkt an den HSV heran, wie das Ganze endet, wissen wir ja auch. So, 30. Spieltag, Heimspiel gegen den KSC, zeigt sich auch mal wieder, was man ganz oft in der Saison sieht. Wir haben immer so Dellen, wo wir mal ein Spiel verlieren, vielleicht auch mal 2 Spiele wie jetzt hintereinander verlieren, aber dann hat man eben nach dem Spielplan ein Heimspiel gegen den KSC und gewinnt dies 1-0. Sehr wichtig auch da wieder gewesen, um so ein bisschen den Abwärtstrend einzuholen, wenn man da vorher 3 Spiele ohne Sieg dann einfach war.
Wenn du es verlierst, bist du auch unten dran. Dann hast du nur noch 5 Punkte Vorsprung auf die.
So, auch da wieder einfach ein wichtiger Punkt. Ich glaube, ich war trotzdem relativ locker, weil trotzdem noch so viele Mannschaften einfach dazwischen waren. Aber ich habe jetzt auch gerade mal die Tabelle von damals aufgerufen. Das war schon echt alles eng. Also es waren allein an diesem Spieltag 5 Mannschaften mit 39 Punkten und das zwischen Platz 8 und Platz 12. Also stimmt, Martin. Das war auch schon wichtig, da einfach so ein Heimsieg, egal wie er dann zustande kam. Und so überragend war dann auch das ganze Spiel nicht. Aber wir haben es vorhin schon gesagt, Krüger mit einer schon überragenden Rückrunde macht hier auch das 1-0. Und wir haben noch das Glück, dass ein Tor des KSCs kurz vor Schluss, 86. Minute, aberkannt wurde durch den Videobeweis. Das war schon gut, diese 3 Punkte zu holen, weil das auch der Moment war, wo man über diese obligatorische 40-Punkte-Marke gesprungen ist mit 41 Punkten nach 30 Spielen, wo dann eigentlich man hat noch 4 Spieltage vor sich und 11 Punkte auf den Relegationsrang. Das, da war eigentlich, glaube ich, klar, da passiert jetzt wirklich nichts mehr und man hat ja am 30. Spieltag sozusagen den Klassenerhalt erreicht. Dann sind wir schon, ja, im Juni waren wir jetzt schon. Wir gehen Richtung Mitte Juni. Wir fahren nach Hamburg, leider nur als Verein. Ich wäre natürlich auch gern hingegangen, weil das immer so eines der Highlight-Spiele natürlich ist. A, weil ich vor Ort sein kann, weil die Stimme immer gut ist und man nie verliert. Dieses Jahr ist es dann passiert. Vielleicht hat es auch was Gutes, dass diese Niederlage bei St. Pauli keiner mitbekommen hat so wirklich und keiner dabei sein sollte. Auf jeden Fall verlieren wir dann 2-1, sind zur Halbzeit schon 2-0 hinten. Gonta als alter St. Paulianer macht sogar noch das 2-1, aber mehr ist es dann eben nicht. Und da ganz spannend, also es ist die erste Niederlage gegen St. Pauli seit 2013. Da haben wir 2-0 zu Hause verloren. Dann danach 10 Spieltage ohne Niederlage gegen St. Pauli. Hoffen wir mal, dass das nur eine Ausnahme war und nächstes Jahr St. Pauli wieder der Angstgegner wird, der bisher immer war. Also Niederlage aus Hamburg, gehen ins nächste Heimspiel, verlieren das auch wieder. Auch da wieder 2 Niederlagen am Stück gegen Bochum, die damals auch super nach der Corona-Pause aus den Löchern gekommen sind. Auch da 2-0 zur Pause hinten. Kupusovic, hoffe ich spreche ihn richtig aus, macht in der 95. Minute, nachdem er in der 90. eingewechselt ist, das einzige Tor, hat irgendwie nur 6-7 Minuten in der ganzen Saison gespielt, aber ein Tor gemacht, das kann er sich auch in seiner Vita irgendwie
anrechnen. Super Quote, wa?
Ein Zweitligator in 6 Minuten gemacht hat. Dadurch aber vielleicht der, ja, eigentlich der negative Höhepunkt in der Saison, nach 32 Spieltagen und den 2 Niederlagen jetzt, sind wir abgerutscht auf Platz 11, weil, hat's gerade gesagt, die Punkte schon echt sehr eng in dieser Region waren. Mhm. Sind wir das erste und dann auch danach, weil danach kommen ja noch 2 Siege, das erste Mal in die zweite Hälfte gerutscht, also wir waren nur einmal in der ganzen Saison in der zweiten Tabellenhälfte, jetzt hier auf Platz 11, aber das sollte eben auch nur ein Ausrutscher sein am 32. Spieltag. Vielleicht hier nochmal, weil das so für mich irgendwie auch so nennenswert für die Corona-Krise auch war, das war der Spieltag, wo Dresden tatsächlich jetzt nicht rechnerisch, aber so gut wie abgestiegen ist, weil sie nämlich ihr Spiel in Kiel verloren haben, 0-2, mit dem dann auch legendären Interview von Chris Löwe, dem alten Plauner. Der hier dann wirklich schon sehr, sehr stark mit seinen Emotionen kämpfen musste, beziehungsweise er hat nicht damit gekämpft, sondern hat sich echt rausgelassen und seinen Frust in die Sky-Kamera einfach mal reingeschrien hat. Ich habe es nochmal rausgesucht, weil man wirklich, ich habe nichts dagegen, dass Dresden absteigt und finde es eigentlich auch ganz gut. Das ist grundsätzlich super, habe nichts groß für den Verein übrig. Aber wenn man halt mal sieht, wie gebeutelt sie waren nach Corona, und klar haben sie auch im Vorfeld eine echt schwache Saison gespielt und im Zweifel auch dann sportlich verdient abzusteigen, aber sie mussten 9 Spiele in 29 Tagen machen. Ja? Also die hatten 29 Tage für 9 Spiele, das heißt, das ist nicht mal an jedem dritten Tag, oder sagen wir mal, alle 3 Tage mussten die ein Profi-Fußballspiel dann machen, in einer Zeit, wo dann ja immer noch viel von Corona gesprochen wurde und diskutiert wurde, haben dort aus den 9 Spielen 2 Siege, 2 Unentschiede und 5 Niederlagen geholt. Das muss man schon mit ins Gewicht bringen, wenn man über den Abstieg von Dynamo dieses Jahr spricht. Ob es jetzt daran lag, das würde ich jetzt nicht sagen wollen. Aber ich finde schon, dass sie benachteiligt wurden durch die Regelungen, für die sie dann vielleicht auch nichts konnten und ja, am Ende dann abgestiegen sind. Klar hätten sie mehr Punkte auch im Vorfeld holen können, aber ja, wirklich tauschen will in der Phase natürlich nicht oder will keiner mit ihnen.
Nein, wie du schon richtig sagtest, Dresden war halt wirklich gebeutelt und ich denke, mit dem Kader, den sie auch zusammen gehabt hatten zu dem Zeitpunkt, hätten sie auch noch eine realistische Chance gehabt. Ich persönlich finde es insofern schade, es gibt kein Derby mehr und Aue ist ja sozusagen die einzige Ostmannschaft im in der zweiten Bundesliga, was ich wirklich sehr, sehr schade finde, weil Rostock hat es ja am Ende dann auch nicht geschafft, aufzusteigen. Ja, ich finde, so eine gewisse Rivalität gehört dazu, und aber ich denke, so ein richtig schönes Ostderby in der zweiten Liga auch, aus meiner Sicht.
Ja, dann schauen wir mal, ob sie nächstes Jahr wieder aufsteigen. Dann übernächstes Jahr. Wobei, nächstes Jahr steigen wir ja wieder ab nach 5 Jahren.
Genau. Aber
jetzt hast du es schon gespoilert. Jetzt kennen wir unsere Serie nicht mehr.
Wir machen noch die letzten 2 Spiele der Saison, dann haben wir es auch durch. 33. Spieltag, Heimsieg gegen Hannover 96. Wie gesagt, nach 2 Spielen vorher ohne Sieg, dann mal wieder ja Hannover zu Hause geschlagen, was man ja auch erstmal machen muss. Mhm. Da auch wieder vielleicht so ein typisches Spiel für die Saison, dass Hannover eigentlich spielerisch besser war, aber Aue dann doch in den richtigen Momenten, gerade mit den Topstürmern Destrot und Krüger, da 2 Tore machen und am Ende Duxch nur das 2-1 machen kann. Aber auch da ja einfach sind wir wieder auf den 9. Platz hochgerutscht, um dann am Ende sogar im letzten Spiel in Regensburg, die uns ja auch wirklich sehr liegen, auch noch 2-1 zu gewinnen, kurz vor Schluss mit Zulechner, mit seinem 1. Tor in der ganzen Saison. Dann wirklich den Auswärtssieg holen, den 2. Auswärtssieg in der Saison. Das 1. Spiel in Fürth haben wir gewonnen, das 2. Spiel in Regensburg haben wir gewonnen. Also ich glaube, so die grenzenden Spieltage, eingrenzenden Spieltage, die liegen uns, und ja, Bayern liegt uns wahrscheinlich. Also es sollten vielleicht mehr bayerische Vereine aufsteigen. Ingolstadt hat es ja leider nicht geschafft. Aber gut, Nürnberg ist drin geblieben.
Haben wir denn in Nürnberg schon mal gewonnen? Also ich kann mich nicht erinnern.
Glaube ich auch nicht, aber lass mir jetzt meine Illusion mit Bayern nicht.
Naja, Nürnberg.
Ja, vielleicht hier nochmal, 34. Spieltag, Jentrusch, Note 2, gut gehalten, kann ich mich noch erinnern, muss man auch mal sagen. Es ging zwar für beide um nichts mehr, aber trotzdem da den Kasten fast zu Null zu halten, gut gemacht. Du hattest noch was?
Genau, also muss ich auch sagen, Nürnberg liegt aber auch, glaube ich, mehr so im fränkischen Gebiet. Also das ist ja, und die Franken legen ja immer großen Wert drauf, dass sie nicht zu Bayern gehören.
Das stimmt. Das mache ich aber extra.
Sind aber auch schon Kriege deswegen geführt worden, wie man hört.
Das stimmt. Gut, genau. Saison abgeschlossen. Wir sind alle happy, glaube ich. Corona hat uns das, glaube ich, etwas verhagelt, dass wir dann die letzten Spiele noch richtig genießen konnten. Aber ja, wie seht ihr es? Platz 7 ist top aufgestiegen. Stuttgart-Bielefeld, Heidenheim hat es dann in der Relegation nicht geschafft. Hier ja in der Stadt, ganz spannend, HSV schafft es nicht, weil sie doch am Ende dann trottelig in Heidenheim am vorletzten Spieltag verlieren und dann noch obertrottelig am letzten Spieltag gegen Sandhausen 5-1 verlieren. Damit bleibt der HSV uns nächstes Jahr erhalten. Und wir haben ein auf jeden Fall Auswärtsspiel hier in Hamburg und dann ja auch wieder ein glorreiches Heimspiel gegen den
ja, HSV.
Dresden-Wiesbaden sind abgestiegen. Und von unten, jetzt helft mir nochmal, Braunschweig ist aufgestiegen.
Und Würzburg.
Und Würzburg.
Und Würzburg.
Würzburg hat auch sehr, sehr schönes Stadion. Kann man mal hinfahren.
Meinst du das ernst oder ist das jetzt Ironie?
Nee, also es ist eine sehr schöne Lage. Es gibt einen schönen Biergarten nebenan. Ist auch eine ganz schöne Stadt so am Fluss. Ja. Und es ist auf jeden Fall gammelig. Also es gefällt dir wahrscheinlich. Und Braunschweig ist auch top, das Stadion.
Das stimmt. Was habt ihr noch zur Saison zu sagen? Euer kurzes Fazit.
Na, also als kurzes Fazit kann man sagen, wir haben die Klasse gehalten aufgrund unserer überragenden Heimspielbilanz, aufgrund unserer vielfältigen Vorlagengeber, allen voran und Florian Krüger, aber auch unserem kongenialen Jan Hochscheid. Ich denke, wenn wir den nicht hätten, dann würde es bedeutend schlechter aussehen. Martin Mädel hat eine super Saison gemacht. Wir hatten eine super Achse im defensiven Mittelfeld. Und man muss auch ganz, ganz klar sagen, unser Torverhältnis ist für Aue Verhältnisse auch gar nicht mal so schlecht. Also wir hatten bloß, glaube ich, am Ende von minus 2. Also es war eine schöne Saison, es war eine aufregende Saison und die Saison macht definitiv Lust auch auf mehr Auer-Fußball.
Auch auf dieses, auf die fünfte Zweitligasaison?
Hast du keinen? Na, das beurteilen oder bewerten wir dann einfach mal in unserer nächsten Pilotfolge.
Sehr gut. Martin, hast du noch ein Fazit?
Also ich würde sagen, gerade wenn wir nochmal durch die Spiele gegangen sind, man sieht zwei Sachen. Erstmal, wir sind abhängig von sehr wenigen Einzelspielern. Mhm. Und wenn die fehlen, dann geht's auch ganz, ganz klar schlechter. Also gerade bei Martin Mendel haben wir es auch gesehen, hinten, wie viel Stabilität er bringt, Testrot, Krüger vorne, auch Riese, der eine hervorragende Saison gespielt hat. Die Abhängigkeit von einigen wenigen ist eklatant. Und wie viel Spielglück eigentlich in der Saison drin war. Wenn wir durch alle Spiele durchgehen, wie viele Spiele wir eigentlich souverän gewonnen haben, das ist eine Handvoll Spiele, wo man sagt, ja, das war jetzt auch mal ein guter Sieg und das ist sehr viel Spielglück in beide Richtungen, aber auch so, dass ich sagen würde, wenn du teilweise noch ein bisschen mehr Spielglück gehabt hättest, wo wäre dann die Saison geendet, ne? Also ich habe mir oft gedacht, vor den Auswärtsspielen, da muss jetzt doch noch mehr drin sein und mir wurden dann auch viele Auswärtsspiele zu sehr hergeschenkt, also.
Das ist natürlich was, wo man noch arbeiten muss, ne? Diese Auswärtsschwäche, wenn wir das echt noch ablegen, dann könnte man sich echt etwas länger und etwas nachhaltiger da oben in dieser ersten Hälfte, in diesem ersten Drittel irgendwie festbeißen.
Und ich glaube, wenn man sich vermutlich so eine Statistik wie die Expected Goals anschaut, dann wird Aue da sehr gut abgeschnitten haben. Also, dass sie einfach eine Überperformance haben in der Punktausbeute.
Definitiv, ja.
Und das ist eigentlich eklatant. Also, und vor allen Dingen auch, dass man da vielleicht nicht Elfter geworden ist, dann wäre es halt offensichtlicher geworden. Als jetzt mit dem 7. Platz, der dann schon sehr viel Kit drüber knallt.
Das stimmt.
Über die Probleme.
Ich habe übrigens noch einen statistischen Fakt, der deine Aussage ganz klar belegt, dass viele Aue-Spieler einfach auch am Leistungslimit oder sogar schon überperformt haben. Gibt einen Gesamtkicker-Notendurchschnitt von 3,37 und damit ist Aue auf Platz 4 der Kicker-Rangliste. Was natürlich auch ein ganz starker Indikator ist, dass einfach vieles überdurchschnittlich gut gelaufen ist. Und wir haben auch mit Martin Mendel insgesamt auch den notenbesten Spieler der gesamten Zweitligasaison. Also von insofern, es hat uns viel in die Karten gespielt und ich denke, in Aue fährt man trotzdem immer gut, mit einer gewissen Demut zu fahren. Also es ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir das nächste Saison so in der Form wiederholen werden.
Und deswegen auch für mich, um es mal festzuhalten, also für mich ist halt auch Martin Mendel der Spieler der Saison. Jetzt unabhängig, was Krüger für eine Entwicklung gemacht hat, Destroth, dass er Tore gemacht hat, Nazarov, der Tore gemacht hat, Mihojevic, der irgendwie eine super, gerade mal so vielleicht Hinserie in Verteidigung gespielt hat. Ich glaube, was Martin Mendel hier für Punkte gehalten hat für uns, dass es dann eben auch mal reicht, irgendwie 1-0 zu gewinnen oder 2-1, 3-1 dann irgendwie. Das muss man Martin sehr hoch anrechnen und ihm demnach auch für mich relativ klar zum Spieler der Saison küren. Wie seht ihr das?
Ich habe noch eine Statistik würde ich noch nachliefern. In der Chancenverwertung ist Aue auf dem 4. Platz hinter Bielefeld, Bochum und Stuttgart. Das zeigt ja auch nochmal die Effizienz im Angriff. Ja. Mein Spieler der Saison ist Nazarov.
Warum?
Weil er so viele wichtige Tore gemacht hat.
Okay, Tobias?
Also mein Spieler der Saison ist auch Martin Mennel, aber der zweitwichtigste Spieler der Saison ist nämlich ein Hochscheid, weil er, glaube ich, unglaubliche Wege läuft, also auch das, was ich mir in den Real Life wieder angesehen hatte, läuft unglaubliche Wege und er macht immer auch gerne die Vorvorbereitung auch für Tore, also das ist so unser Unterschiedsspieler und ohne den würde das auch bedeuten, schlechter laufen. Also von dahin gehen.
Das war einer der wichtigsten Schachzüge, ihn da wieder zurückzuholen. Er hat zwar jetzt auch ein gewisses Alter und man sieht da ihm auch manchmal so eine kleinen Wohlstandsbauch da irgendwie vorn drin, aber das ist echt ein Spieler, wie du es gesagt hast, ein Unterschiedsspieler. Und der einfach auch Dinge macht, mit der vielleicht der Gegenspieler, mit dem der Gegenspieler so nicht rechnet. Also das merkt man ganz, ganz oft im Spiel. Auch welche Tore er, aus welchen Situationen er versucht, Tore zu erzielen und tatsächlich dann auch mit der Technik her es hinbekommt, da Tore zu erzielen oder einfach Tore vorlegt. Das ist schon faszinierend. Ich glaube auch ein sehr geniales Duo mit Florian Krüger herstellt. Das gefällt mir sehr, sehr gut, aber trotzdem würde ich hier den mahnenden Zeigefinger heben. Die Kollegen, die jetzt hier auch angesprochen werden, die werden halt auch nicht jünger. Ne? Und
genau.
Verletzungsanfälligkeit kommt dann noch irgendwie mit dazu und jetzt war Mendel ja auch am Ende der Saison auch nochmal verletzt und hat sich, glaube ich, auch an der Schulter operieren lassen. Lass mal 2, 3 von diesen Schlüsselspielern irgendwie entweder ausfallen oder einfach formschwach sein, dann sieht's echt sehr, sehr mau aus, weil dann eben auch das Spielglück naheliegend so nicht dir zugute kommt und du echt vielleicht auch mal so eine Saison relativ weit unten starten musst und unten drin hängst. Das kann schon echt ein Problem werden. Deswegen umso interessanter, was sich eben auf dem Transfermarkt tut und ob es Aue mal wieder schafft, passende Spieler, die ins System passen und die zum Verein und zur Region auch passen, findet und sie integriert. Also Helge Leonhardt und Michael Vogt haben ja in dem Video auch da erstmal noch nichts dazu gesagt, aber ich glaube, im Hintergrund wird schon viel gearbeitet. Ich finde, das ist auch notwendig, weil man ganz sicher auch so Schlüsselpositionen mal mit einem Backup besetzen muss, der dann aber echt auch ein echter Backup ist und im Zweifel auch mal einige Spiele tatsächlich von Anfang an spielen kann, um die dann doch etwas älteren Herren zu entlasten. Das gucken wir uns an, wenn wir dann die neue Saison betrachten und dann vielleicht irgendwann im September auch mal über Neuzugänge sprechen können.
Genau. Ich finde, wir sollten jetzt über eine ganz, ganz wichtige Sache noch sprechen, und zwar, welcher Name soll denn dieser Podcast denn haben?
Ja,
was sind da eure Vorschläge?
Also erstmal so zusammenfassend, mir hat es viel Spaß gemacht jetzt hier, dass die 2 Stunden schon fast umgegangen sind. Das hat man so nicht gemerkt und auch mal schön über so eine sehr positive Auersaison mal so etwas ausführlicher dann auch mit euch zu sprechen. Ich hoffe, den Hörern hat es dann auch gefallen, deswegen auch da nochmal die Bitte gerne um Feedback, wer auch immer das hört, gibt uns das mal gern zurück. Ob das für euch ein Format ist, mit dem ihr gut umgehen könnt. Wie gesagt, ich hatte es vorhin schon gesagt, das werden nicht immer 2-Stunden-Blöcke, sondern wir planen eher mit kürzeren Podcasts. Aber jetzt für den Anfang wollten wir einfach mal so eine Bombe raushauen. Name des Podcasts. Ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht. Wir haben ja mal die Idee jetzt einfach erkoren. Lasst doch mal die Hörer oder Feedbackgeber entscheiden, die diese Pilotfolge hören. Jeder macht mal einen Namensvorschlag und die Hörer sollen entscheiden, was der passende Name für diesen Podcast ist. Ich habe mich mal an unserem legendären Fangesang orientiert, zwei gekreuzte Hämmer und ein großes W. Tichte ich um und ich schlage vor, dass dieser Podcast heißt zwei gekreuzte Mikros, vielleicht mit dem Nachsatz und ein großes Bier, weil das steht hier vor mir und will dann irgendwann mal getrunken werden. Ich schlage vor, der Podcast heißt zwei gekreuzte Mikros, der Aue-Podcast. Martin, was sagst du denn?
Ich habe eine weitere Auer-Legende bemüht, und zwar der Auer-Nudeltopf, der auch gerade unter Groundhoppern und Auswärtsfans berühmt-berüchtigt ist. Und mir dann überlegt, dass man vielleicht sowas in die Richtung Nudeltopf-Podcast gehen könnte oder Nudeltopf-Pod. Und dieser Name wird dann aber leicht umständlich auszusprechen, und deshalb ist meine Kurzform davon der Nudelpot, als Wortspiel zwischen Nudel, Nudeltopf und Podcast, Nudelpot. Und dann natürlich auch im Untertitel Nudelpot, der Aue-Podcast.
Schön. Und mein Vorschlag ist: aus der Tiefe, aus dem Schacht Auer Fanperspektiven, in Anlehnung dessen, dass wir jetzt nicht direkt in Aue sind, sondern aus ganz unterschiedlichen Teilen Deutschlands auch auf Aue gucken.
Sag nochmal bitte.
Aus der Tiefe, aus dem Schacht Auer Fernperspektiven.
Da brauchst du ja schon fast 2 Zeilen, wenn du den ausschreibst, ne?
Na, mal gucken, das ist ein Vorschlag.
Guter Name, absolut, absolut. Das heißt, wir fassen nochmal zusammen. Sag bitte nochmal, Tobias.
Aus der Tiefe, aus dem Schacht und so als Untertitel Auer Fernperspektiven. Also aus der Tiefe, aus dem Schacht, es würde im Grunde auch reichen.
So, wir haben Martin mit dem Nudelpott.
Genau.
und wir haben meine zwei gekreuzte Mikros, der Aue Podcast. Drei Möglichkeiten entscheidet ihr. Mal gucken, ob wir das demokratisch machen oder ob wir dann doch am Ende entscheiden. Aber auch das, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne uns ins Feedback geben, was ein passender Name für unseren Aue Podcast ist. Damit, glaube ich, schließen wir die Runde. Habt ihr noch was zu sagen, Martin?
Ich wünsche allen Hörern eine schöne Woche, eine schöne Sommerpause vor allen Dingen. Und denkt dran, dass ihr auf den Amateursportplatz wieder gehen dürft um die Ecke.
Tobias? Ja, ich wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Sommerpause. Genießt die Zeit und ich hoffe, ihr könnt wieder ganz viel Vorfreude sammeln auf die nächste Auer-Saison und natürlich auch auf den nächsten Podcast dieser Reihe.
Genau, dann schließe ich mich auch an. Schöne Sommerpause. Geplant ist, jetzt das Feedback einzusammeln, wie es ankam, ob ihr mit dem Format zurechtkommt, ob ihr auch mit uns zurechtkommt. Das würden wir uns freuen, wenn wir da ein Feedback bekommen. Ich glaube, Wege werden sich finden, mit uns in Kontakt zu treten. Danach ist eine weitere Pilotfolge geplant, das ungefähr wahrscheinlich so im September, wenn wir jetzt mal von ausgehen, ich glaube 11. September ist die erste Pokalrunde geplant, dass wir so Anfang September dann einfach nochmal eine Folge aufnehmen, wo wir uns dann die neue Saison angucken, wo wir uns die neue Mannschaft angucken, wo wir vielleicht auch nochmal das Augenmerk auf die Corona-Zuschauersituation dann legen werden. Und würden uns freuen, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und jetzt erstmal eine schöne Sommerpause, schönen Urlaub und bis bald. Macht's gut.
Ciao. Ciao.